Dekret für SME soll überarbeitet werden. Der IFB hat ein Papier rausgebracht mit einer Kommentierungsfrist bis zum 30. November. Man kann sich als erstes fragen, ob wir uns damit beschäftigen müssen oder nicht, oder wollen oder sollen. Ich sage das jetzt mal bewusst im Singular. Ich meine, dass man sich mit dem Text befassen sollte, weil solche Dinge zwar im Moment bei uns nicht zur Anwendung kommen, aber größere Standardrechnungsvorhaben nicht von uns großräumig beiseite gelassen werden können, nach meiner Meinung. Wie detailliert eine etwaige Stellungnahme wird, da kommen wir hoffnungsvollerweise in den nächsten Stunden etwas näher. Das heißt, es gibt ja ohnehin eine Mischung zwischen mehr politisch gefärbten Fragen und tatsächlich faktischen Fragen. EFRAG hat, wie immer, aufgrund der dort geübten Systematik, bereits einen Entwurf eines Kompletters herausgegeben. Erstmal nur inoffiziell als entsprechende Preise. Das haben Sie in einer schönen Variante zugeschickt bekommen. Wir haben gestern darüber in Brüssel diskutiert. Es wird so viel daran geändert, dass zwar gestern Subject 2 der Grundtenor verabschiedet worden ist, der Text aber noch einmal rumgeschickt werden muss, bevor er tatsächlich auf die Website kommt. Es ist wahrscheinlich dem üblichen Prozess geschuldet, dass eben irgendjemand mal alles Mögliche so in den großen Knopf geworfen hat. Und wenn man dann anfängt nachzudenken, man sieht, dass doch wieder da noch Prinzipien oder Gedankenflüsse einzubauen sind. Und insofern ist da noch einiges an Bewegung drin. Herr Obst hat sich nicht ganz freiwillig, aber trotzdem mit viel Enthusiasmus diesem Thema gewidmet. Und insofern reiche ich dann mal an ihn weiter.
Vielen Dank. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung, auch noch hatte schon erwähnt, der unmittelbare Einfluss auf die deutsche Unternehmen direkt nicht gegeben. Gleichwohl sollte man aber überlegen, dass, wie gesagt, der IFB erstmal ein mehr dieser Standard im ISD sehr wohl diskutiert wird für andere Nationen, auch wenn wir nicht einmal zur Implementierung eigenen Standards im nationalen Standard. Und natürlich auch von dieser Voraussetzung kann man natürlich auch einen mittelbaren Einfluss an deutsche Genau dort internationale Konzernunternehmen in der Tat dementsprechend verpflichtet sind, ihr Leistungen aufzustellen, beziehungsweise das Wahlrecht besteht. Insbesondere vor diesem Hintergrund, dass gerade auch in einigen Nationen die Implementierung des IFRS-Standards diskutiert und meines Erachtens zielen auch sehr viele Fragen in diesem Request for Information genau auf diesen Sachverhalt ab, weil man eben genau in diesen Nationen auch vor diesem Sachverhalt diskutiert. Dass halt dementsprechend Small und Medium Entities, also kleinen und großen Unternehmen, dass eben genau hier welcher Aufwand dementsprechend besteht, zwischen einem Pool-IFRS und einem RFI-IFRS-Unternehmen. Also in dem Sinne unmittelbar nicht der Einfluss, aber sehr wohl mittelbar in unserem deutschen Konzernunternehmen.
Ich könnte kurz zwischenschieben, auch die Frage ist gestern natürlich wieder aufgeworfen worden, warum machen wir das eigentlich? Wird doch angewandt. Es war vom ISB ein Engstandard, der im Prinzip natürlich aus Europa kommt, aber sehr lange einen anderen Erdteil auch zugebracht hat. Es kam sofort zu Südafrika auf, das ist, glaube ich, der Anwendungsfall, den fast alle kennen. Er berichtete dann, dass etwa 600.000 brasilianische Unternehmen diesen Standard anwenden würden. Und dazu führte, dass jemand sagte, die schreiben aber keine Kommentare an EFRA. Worauf François meinte, gut haben wir die ein Ziel gesetzt.
Trotzdem ist ja wirklich lustig.
Nur damit Sie alle eine Vorstellung haben, in welchen Regionen und Kursen auch
man braucht vielleicht gerade nicht so weit über den Ozean zu denken. In Großbritannien zum Beispiel konkret. Wenn man nach Asien schaut, Australien, weil es gerade einfach eine sehr intensive Diskussion, ob man jetzt hier den SMI-Standard übernimmt, ich werde dann auch nochmal eingespielt, aber oder ob man hier doch die Full-IFRS nimmt und dementsprechend abgeschwächte Anwendungen haben, das sind die als Kostenerleichterung ausreichend. Also Ebene, das sei vielleicht um herum für die weiteren Fragestellungen doch relativ bedeutend, gerade in der Diskussion. Ich werde dementsprechend nicht durch die Präsentationsunterlage als die Einzahlung gehen. Sie finden in dieser Anlage Anmerkungen einerseits, die so in der Form nicht in den Effort-Class-Letters vorhanden sind. Bedenken Sie bitte auch, dass in Vorbereitung des finalen Assessments der Familie im Jahr 2005 wurde, war, wurde wohl auch teilweise die gleichen Fragen gestellt wurden. Denn das DSP hat sich damals auch dementsprechend in der Kommentare dazu geäußert. Die Unterlage haben wir nicht den Sitzungsunterlagen zugefügt, weil das einfach auch die wesentlichen Argumente dazu ist, auch schon im Effort-Class-Kommentare enthalten sind. Also in dem Sinne, die Preise am Aktionsmarkt sollten Ihnen schon bereits vorliegen. Sinnvoll ist es, mit dem wir diskutieren, hier auch die Fragen, die hier aufgelistet werden, weitere Sichtweisen haben und eventuell auch, wie sich der Vorschuss in den Fragen positioniert. Und Frau Kammer hat es auch angemerkt, ob Sie Ihnen vielleicht auch Anmerkungen geben könnten, ob jetzt diese Fragen gebündelt beantworten werden sollen, oder diese Frage einfach aus politischer Sicht gesehen wird und dementsprechend vielleicht auch. Unser, das auch noch als letzter Punkt vorgeschaltet, vielleicht sollte man das auch noch diskutieren, wenn man sich für einen Kommentar entscheidet, dementsprechend für welchen Fachausschuss letztendlich die Führung erfolgt, also wirklich auch der HGB-Fachausschuss, dementsprechend federführend, hier tätig werden sollte, hat dementsprechend natürlich auch gewisse zeitbedingten Charakter, dass man hier die Kommentare dazu ist, bis Ende November gesetzt ist, also im Wesentlichen. Yeah. kaum zu verwechseln, soll es viel erklären. Ich weiß nicht, wie Sie diese Änderung verfolgt haben, aber wir haben auch sehr fest das Grundabvorhaben umgesetzt. Also dementsprechend für Fragen, die hat die SCAP für ein eigenes Gremium mit mehr Unabhängigkeit angeben sollen, dass dementsprechend Vorschläge und Fragen erzählt wird, wenn ich nur noch Endorsement wäre und spielen darf. Aber in dem Sinne nur kurz zur Unterscheidung, weil ja auch die Analogien schon angezogen werden zwischen Fans und zu den Fragen an sich würde ich jetzt auch gerne gleich kommen. Vielleicht eine Anmerkung vorweg. Sie finden das Ganze auch noch auf dem Slide Nummer 9. Also kurz die Information zu den Unternehmen. Es ist wirklich ein reiner Fragenkatalog. Es ist nicht unbedingt ersichtlich, auf welcher Basis die Fragen gestellt werden. Ich muss man aber auch ganz klar sagen, dass der ISC das Ganze dazu angekündigt hatte, bereits schon wieder veröffentlicht ist, wie er das und sagte, dass nach 3 Jahren sozusagen in einer ersten Implementation wirklich diese Frage nochmal gestellt werden. Danach, nach einer Konferenz zu Juni, soll das Ganze in einer Art Omnibus-Verfahren weitergeführt werden, wo man sagt, okay, dann werden höchstwahrscheinlich nur noch an Neuerungen im Full IFRS diskutiert, ob man die entsprechend vernimmt. Aber grundsätzlich sind auch, und das ist vielleicht ein Punkt von meiner Seite anzumerken, nicht unbedingt ersichtlich, aus welchem Hintergrund die Fragen kommen. Ich versuche die einzelnen Fragen, wenn sie nicht von mir mal verantwortlich sind, dann auch etwas einzig darin zu geben, mit welchen politischen Hintergrund.
Dann halte ich hier noch einmal ein. Gestern hat im Zusammenhang mit verschiedenen Dingen, insbesondere der Agenda-Konsultation beim ISD, aber auch jetzt noch einfach irgendwo wieder mit dem Typus, das ein Buch erklärt, Arbeitsprojekte sollen nur eigentlich aufgenommen werden, wenn man eine Art Evidence-Based hat, dass ein sinnvolles Produkt hinten rauskommen kann und dass dieses sinnvolle Produkt zu einer angemessenen Verbesserung der Finanzberichterstattung unter Berücksichtigung von Kosten führt. Und es ist eigentlich nicht von der Hand zu weisen, dass dieses Argument nicht nur für die Full ist, sondern auch hier zutrifft, als Objective vorneweg zu setzen und dass insofern die Überlegung der Infrastruktur-SDGs immer nur dann anzufassen, wenn es eine große Sache ändert, wo etwas am Ziel vorbeigeht, insbesondere dann, wenn, und wenn muss ich unterstreichen, man die Zielgruppe auch im Auge hat. Denn dass die Großen geändert werden, wird ja von der Zielgruppe der Großen gemacht. Ob das immer der richtige Ausgangspunkt ist für die Änderung am Unteren, darf man ja wohl schon mal in Frage stellen. Und insofern haben wir gestern bahnbrechende Diskussionen geführt, dass in den EFAG-Konzepten vorneweg geschrieben wird, dass der Diskurs für SMG gesamt und nur das, aber auch über das gefasst ist. Wenn die kleinen Unternehmen, die davon betroffen sind, eben irgendwo verbessert werden können in ihrer Finanzberichterstattung, dass da aber zu ein Nachweis zu ihnen kann, eben nicht nur von den Großen abgeleitet wird.
Das war seiner Zeit ja ein Argument für den SME-Standard, dass die Änderungsgeschwindigkeit eben deutlich eingebremst werden sollte. Und wenn das jetzt auf dem Wege ausgehebelt wird, dann, ja, widerspricht man sich da selbst.
Das wundert mich nicht.
Ja.
Das ist vielleicht vor dem Hintergrund ganz interessant. Es kam gerade eine Presseansicht raus, dass man überlegt, den IFRS für SME abzuspecken, um Raum für Mikro-Entities zu lassen. Dabei sollen wir jetzt im Grunde genommen, sollen Standards geschaffen werden, das sollen praktisch im Wege der Informationsabstufung diejenigen Passagen identifiziert werden, die eben von den Mikros besonders angewendet werden.
Wobei auch Bolivien ja dann blockweise unterscheiden kann zwischen öffentlichen Rechten und Disclosure andererseits, denn es stürzt sich ja schon der eine oder andere, wenn ich das so sagen darf, von der Größenordnung von oben darauf, dass er im Zweifel die gleichen öffentlichen Rechten Ausgangspunkte hat, aber natürlich deutlich weniger Disclosure und das Recht begehrlich werden.
Stimmt. Also in dem Request for Information von IRC werden drei Fragen gestellt, die das Anwendungsbereich und Microsoft. Also die erste Frage geht darum, ob man letztendlich auch oder ob man letztendlich eine Beschränkung des IFS, das man letztendlich aufgeben sollte, in das Compliance Statement. Und zwar ist die Sache der, dass im IFS oder im IFS dann sozusagen vorgeschrieben ist, dass ich als Unternehmen nicht in Compliance mit IFRS entgehen haben kann, sobald ich einen gewissen Unternehmen bin. Also selbst wenn ich große Unternehmen, Siemens, zum Beispiel noch irgendwelche Zusatz- oder Freizeit habe und ein IFRS als Mini-Kurs aufstellen möchte, es gibt in keinem Fall die Möglichkeit, dass ich nicht in Kurs als Compliance mit IFRS entgehen anzugehen, weil es nicht hier vorgeschrieben ist, dass ein Unternehmen, das dementsprechend kein Unternehmen ist an das non-profit Accountability. Und das ist genau ein Anwendungsbereich, das Kriterium, wo man alle Unternehmen, die non-profit Accountable sind, für die ist auch die IFRS angewendet, hier ist das Anwendungsbereich. Alle anderen Unternehmen, die non-profit Accountable sind, dürfen kein Kontakt mit dem IFRS entgehen. Und vor diesem Hintergrund auch die erste Frage zu stellen, und ich glaube, die nämlich nicht gerade aus der Zentrum, dass hier gerade von französischer Seite gewisse Interessen bestehen, gelistet zu Unternehmen, dementsprechend hier Erleichterung dahingehend einzuführen, dass man sagt, dass den Wunsch alle Unternehmen sind logisch aufwand, etwas zu reduzieren. Und man sagt halt, okay, wir haben den hier der SWS-Standard als einen Standard, potenziellen Standard, den wir für diese kleinen gelisteten Unternehmen vielleicht adäquat. Also in dem Sinne wird hier die erste Frage gestellt. Die zweite Frage ist eigentlich gleichgewichtet in der Natur, ob es jetzt wirklich für alle Finanzinstitutionen auch das Gleiche gilt.
Wie ist denn das gedacht, wenn wir sind eine Versicherung, die nicht börsennotiert ist, könnten wir dann nach dem SME anwenden ohne ein IFRS 4? Wie soll man sich das vorstellen?
Es gibt also diese Public Account Code, es ist nur zwei Kriterien. Zum einen, wie gesagt, wenn ein Unternehmen dementsprechend den öffentlichen Markt und natürlich hier Eigenkapital zu emittieren. Auf der anderen Seite aber auch gerade, ich kann das vielleicht im Englischen nachlesen, aber grundsätzlich auch, wenn man in treuhänderlicher Aktivität unterwegs ist, dann dementsprechend dann auch
und eine Versicherung ist treuhänderisch tätig. Ich
ist zu früh. Ich vergleiche es mit der Formulierung, aber wir sind als Versicherer ja auch Unternehmen im öffentlichen Interesse nach
Bilanz. Nach Bilanz, genau.
Das ist so eine ähnliche Denkweise.
Die Versicherungsbeiträge, die man hat, die hält man treuhänderisch. Die legt man an, darauf hat die Versicherung später Anspruch.
Ja naja, also treuhänderisch ist was anderes.
Haben Sie lange drum gestritten, das ist nicht so, aber
also die Idee, nee, das ist die Idee, die dahinter steckt. Es wird eingezahlt von jemandem und man ist verpflichtet. Was das vielleicht rechtlich ist, keine Träume.
Naja, was dahinter steckt, schon klar, aber das.
Jetzt der zweite Frage, gleiche Richtung, ob man natürlich auch es zulässt, dass irgendwie diese kleinen Mikrobanken eventuell dementsprechend auch hier den IFRS anwenden können oder zumindest die Compliance Preise hier deklarieren können. Die dritte Frage ist also eine Frage, ich vermute hier ganz klar, dass die aus den politischen Reformbestrebungen heraus gelassen ist, weil wir auch einmal festgestellt haben, okay, wenn wir die Definition Public Account wirklich hier so anwenden, sehr viele entsprechend ausgerichtet Unternehmen würden dementsprechend mit dem Account betreffen, also die auch in einem IFRS das nicht abschluss machen können. Man hat zurzeit, glaube ich, im englischen Raum das Ganze etwas umformuliert und sagte, wenn grundsätzlich alle Unternehmen oder nur Unternehmen, die wirklich nach EU auf EU-Basis hier der S verpflichtend aufstellen müssen, dementsprechend auch von der S an anderen Unternehmen nach nationaler Rechnungslegung. In dem Fall hat man hier gewisse Probleme, dass man letztendlich auch hier für gewisse Charities, die ja teilweise auch Banken für sich haben oder gewisse Geldinstitutionen, dass man hier sagt, auch dieses Unternehmen wäre normalerweise aus dem Beschluss von YFS für sein Unternehmen rausgeschlossen. Man möchte die aber letztendlich auf Englisch oder Sprache schlicht, also wenn wir mal das so kriegen, deshalb vermute ich mal auch unter diesem Deckmantel auch die Frage aufgebracht, ob man hier Non-Profit-Unternehmen eventuell nochmal mit unterkriegen sollte. Und letztlich muss man sagen, die Abgrenzung sind ganz klar Public und nicht irgendwie Non-Profit oder Kopfschauen. Also in dem Sinne wurden auch von meiner Seite gewisse Anmerkungen gemacht, dass wenn es hier Klärungsbedarf gibt, das ist dementsprechend natürlich auch zu begrüßen, wenn der BRD sich der Fragen anwendet. Grundsätzlich sind aber diese Fragen in dem Offensivbereich, im Spielfeld zum finalen 2009 veröffentlichten IFS-Kurs, der diskutiert worden. Ich weiß nicht, ob sich an den einen oder anderen noch daran erinnert, oder den sich auch der Titel sich ja mal geändert hat, wo man mal ganz von mir eben genau ersetzt hat, durch diese neue Public Community und dergleichen. Man hat sich aber letztendlich, ich glaube auch, aber in dem Sinne hier ganz klar drei Fragen an diese Anwendungsbereiche, wo von Ihrer Seite eventuell andere Sichtweisen bestehen könnten oder Überlegungen, die eventuell nicht im FRAC bzw. hier in der Zukunft angemerkt wurden. Auf der anderen Seite würde ich von Ihrer Seite Präferenzen geben.
Also entweder wir diskutieren sie jetzt, oder? Also ich verstehe jetzt noch nicht ganz, was wir...
Und auch schon den ersten Fragen von der EFRAG-Ebene, auch hier gewisse Fragen, wenn es so bringt, in dem EFRAG-Kommentare... Wegen vorliegt, ist leider Gottes FRAC immer in einem Split View gewesen, also sowohl angemeldet für die eine als auch die andere Seite. Nach meinem Kenntnisstand oder nach Diskussion mit Frau Knorr hat sich das auch in einigen Fragen etwas geändert, also dass man nicht mehr nur ein Split View hat, aber grundsätzlich wäre erstmal die Vorgehensweise, hätten Sie andere Punkte, die hier von FRAC in der Präsentation nicht angemeldet worden sind. Und als zweite Frage, würden Sie letztendlich, wenn man die Frage sagt, die Frage ist ja auch meistens als Ja- oder Nein-Frage formuliert, würden Sie die entsprechende Frage positiv oder negativ beantworten?
Vielleicht auch wieder mal ein Kritik, aber ob ich das diese Systematik erinnere, von meinem Verständnis stellt sich das ISD selber Standards bereit, mit natürlich einer bestimmten Zielrichtung. Das ist schlussendlich Aufgabe der nationalen Legislative, für Deutschland und europäischen Raum, darüber zu entscheiden, welche Sets für welche. Ich kann mich daran erinnern, dass die IRS seinerzeit gestartet ist, der Zielrichtung des Kapitalmarktes der Unternehmen, was ich glaube, das war die Voraussetzung. Und der die unterschiedliche Regelintensität hat sich dann nicht aus dieser Zielrichtung, die ja auch nicht so ganz klar ist, wenn es jetzt um Unternehmenskurse und so weiter und so fort geht. Deswegen finde ich diese Restriktion in den Standards, ich habe gesagt, wir investieren zur letzten Frage, was der nationale Gesetzgeber.
Das führt aber dazu, eben nach Vorstellung einiger, dass wenn die Allianz oder die ELAVA jetzt mal eine Bilanz nach dem FSLME aufstellen zu müssen, die nicht nur in Deutschland oder Europa Probleme bekämpfen, sondern auch sozusagen in London, weil ein Compliance für ein deutsches Unternehmen mit dem Standard an ESG nicht vorgesehen ist.
Ja, okay, aber nochmal, ich brauche ja irgendwo ein nationales Regular. Das heißt, ich brauche nochmal in Deutschland irgendwo ein großes Feld. Ich weiß natürlich, dass damals auch der letzte Abschluss in Deutschland freiwillig
Es ist doch durchaus vorstellbar, dass in einem gewissen Stadium oder in einer gewissen Jurisdiktion letztendlich der Gesetzgeber nur auf das ISB verweist, ohne jetzt dann diese Größenordnung oder Differenzierung selber vorzunehmen. Und dann müsste es ja wiederum doch eine gewisse Integration geben in den Standard selbst oder in einer Abstufung.
Auf der anderen Seite kann es sich natürlich, wenn jetzt hier die Ordnung, dass ich das auskennen würde, diesen Standard auf den Kapitalmarkt und die Unternehmen vorzunehmen.
Macht es übrigens auch, darf ich dann halt nach hinten nicht sagen, dass man hier eventuell eher angewendet habe, sondern sagen, die Regelungen, die sich in Sierra Leone anzuwenden sind. Ich meine, dann haben wir ja die Jungs mittlerweile auch Erfahrung. Genau. Ich glaube, die Kernfrage ist tatsächlich, ob dieses Public-Key-Account für tatsächlich direkt die Zwischenstelle ist. Ja, und da kann man natürlich trefflich drüber schreiben. Wir haben damals, als der Originalstandard diskutiert wurde, den Briten die Frage gestellt, warum bringen sie im Grunde Kleinstunternehmen, die börsennotiert sind, in die Full-IFRS und die nicht börsennotierten im Grunde genommen, was sie dann hier am Uhr anwenden. Also das ist irgendwo beliebt. Schräg, aber ich habe mal gesagt, und das ist einfach sachlogisch abgeleitet, ja, wenn du dich an den anonymen Kapitalmarkt bewegst, bist du dran, Punkt. Das kann man schlecht oder gut finden, aber das ist zumindest mal eine klare Trennung. Wenn ich jetzt sage, es gäbe vielleicht in irgendeiner Form Evidence dafür, dass man tatsächlich dabei über die Stränge schlägt und sagt, die ganz kleinen die ganz kleinen Börsennotierten, die erwische ich übermäßig hart damit. Und ich kann feststellen, dass die vielleicht auch von den Transaktionen, die wirklich zu einem Unterschied in der Abbildung führen würden, dann minimale Unterschiede zu erwarten sind. Dann denke ich, sollte man da durchaus eine Öffnung diskutieren oder in Erwägung ziehen. Die Schwierigkeit, die ich sehe, ist, dass ich dann natürlich ein Subkriterium brauche. Denn die Kaufe bringt dann offensichtlich nicht mehr, dann kommt vermutlich wieder in der Welt. Größenklassen oder was weiß ich, all denen, was wir schon mal diskutiert haben. Es gibt einen weiteren Punkt, den ich einfach mal anführen möchte, auch wenn ich ihn nicht mehr hören kann. Wir haben einen ganz interessanten Fall letzte Woche angewiesen bekommen, wo ein Unternehmen gegen seinen Willen Kapitalmarkt orientiert wurde. Das ist so gelaufen, dass das Unternehmen ein Zwangsplacement gemacht hat. Und es hat irgendeiner von denen, bei dem da platziert wurde, die Dinger dann anschließend zum Handel an einem Markt gegeben. Und das war ein öffentlicher Markt. Die Frage, die die gestellt hatten, war, ob sie daraufhin IFRS 8 anwenden müssen. Das ist vielleicht noch, ich meine, in diesem Kreis jetzt die Frage noch nicht unbedingt passiert, aber natürlich könnte etwas Ähnliches passieren bei einem SME. Das heißt, wenn ich ein SMI bin und sage, ich mache ein Private Placement, dann bin ich mal per se nicht APB accountable. Wenn jetzt irgendeiner von denen auf die Idee kommt, gegen meinen Willen das Ding an die Börse zu bringen, werde ich ja jetzt einmal APB accountable und dafür nur noch die IFRS-Bekanntung nicht mehr anwenden. Das finde ich natürlich dann schon irgendwo etwas schräge Sichtweise. Ja. Ja, das ist halt die Frage, ist das, ich meine, Publicly Accountable setzt eigentlich immer an bei den Eigenschaften des Unternehmens und unterstellt natürlich, dass der Emittent selbst irgendetwas getan hat. Ja. Aber ich meine, in IFRS 8 sind wir darüber gestolpert, da steht nicht, dass das Unternehmen seine Anteile zum Handel begeben haben muss. Da steht nur als Faktum drin, wenn die Papiere gehandelt werden, dann. Ja. Und genauso ist es hier in IFRS für KMU auch, wenn du publicly accountable bist. Und das bist du dann, wenn deine Anteile gehandelt werden, nicht wenn du dich entschieden hast, deine Anteile listen zu lassen. Ja. Ja, natürlich nicht. Wir haben aber auch gedacht, was für ein Exotenfall, aber wir haben witzigerweise mittlerweile in unserem internationalen Netzwerk gehört, dass das wohl auch in anderen Ländern schon aufgetreten ist. Und dass das Problem, das wieder zurückzudrängen, wohl sehr, sehr schwierig ist. Also wir wissen von einem Fall, wo ein Legal Counsel versucht hat, im Grunde genommen dann dagegen vorzugehen. Das kann aber praktisch nicht machen, wenn die Dinger einmal am anonymen Kammer gerannt sind und weg gab. Das einfach mal als Frage, die ja auch beim Scope für den IFRS für KMU irgendwo eine Rolle spielen mag. Ich glaube nicht, dass das sicherlich häufig vorkommt, aber dass man sich überhaupt nochmal mit der Frage befasst, das halte ich schon für gerechtfertigt. Und nicht einfach nur die alten Argumente wieder vorträgt und sagt, wir haben das nicht mal diskutiert, sondern ich glaube, mittlerweile sind wir halt am wieder weiter.
Aber andererseits muss denn nicht der IAZW in der Regel definieren, wie er meint, dass seine Standards anzuwenden seien. Herr Kirsch, weil Sie sagten, wieso machen wir das so wieder jetzt? Er hat ja im Grunde genommen ein Full Set of Accounting Standards und bringt jetzt eins für kleinere Unternehmen und der Öko selber auch als Standardsetzer eine Abgrenzung da.
Es war ja seinerzeit ein sehr quälender Prozess, wo mit sehr viel Liebe beim IAZW betrieben wurde. Als das Projekt, als ich dem Projekt dazugestoßen bin, war es das SME-Projekt und dann hat man sich noch gestritten, ob es Größenkriterien geben soll, Mitarbeiter, Umsatz. Und dann hat man gesagt, nee, die soll es nicht geben, dann wurden die Nettis geboren. Dann haben wir gesagt, da müssen wir aber auch wissen, was wir darunter verstehen. Und als man dann ein paar Sitzungen damit zugebracht hat, zu erforschen, was non-publicly accountable ist, hat man gesagt, jetzt machen wir doch wieder SMEs und sagen, also 50 Mitarbeiter und so ungefähr in der Größe. So letztlich ist man der Frage, wer diesem Standard denn unterworfen werden soll, in der vollen Härte ausgewichen. Und dass wir dann sollen andere sich darüber, ja, weil eigentlich ist der Pull-Standard gar nicht so schwer, dass ihn nicht jeder anwendet. Das war.
Im Grunde geht es darum zu sagen, wer muss die Full anwenden und nicht wer darf die SMEs anwenden.
Man muss sich natürlich auch im Klaren sein, wenn man hier über Scope Requirements und hier aus Verwaltung nachdenkt, dass es auch diese Anpassung hat. Also in dem Moment, wo wir jetzt sehen würden, dass für kleine kapitalmarktorientierte Unternehmen dieser Standard anwendbar ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass es für einige Unternehmen deutlich interessanter ist. Da muss man fragen, wie man sich in der Erkenntnis
anstellt. Dann für mich immer noch die Frage, was wollen wir eigentlich? Wollen wir uns nach wie vor auf den Standpunkt stellen, es ist trocken schön für uns und Scope interessiert uns überhaupt nicht, weil das bei uns nie angewandt wird, ist vielleicht leicht destruktiv, aber vielleicht irgendwo auch, wenn es dermaßen trocken schön für uns ist, warum soll man das überhaupt reindenken? Das wäre ja, wenn ein relativ abstraktes Diskutieren, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das bei uns in Deutschland weit anwendbar ist, ist hält sich in Grenzen. Natürlich haben wir über grenzüberschreitende Aktivitäten im Zweifel früher oder später den einen oder anderen, der als brasilianisches Tochterunternehmen oder was auch immer, oder auch südafrikanisches Unternehmen von der Mutter her dahin gebracht wird und insofern so ganz sich dem verschließen.
Aber du kannst auch abschichten. Meine letzte Erfahrung mit dem, was die DDR hat, machen wahnsinnig viele Fehler. Ja? Und ich würde jetzt sagen, okay, wie wäre es denn, wenn diese kleinen Kapitalmarktorientierten einen IFS für SME entlassen würde? Das stellt die Frage natürlich bei uns auch. Dass wir das nicht alleine geklären können, ist gerade, dann muss in der EU sicherlich auch etwas geändert werden, denn die IAS-Verordnung ist da eindeutig, dass ich sage, wenn du kapitalmarktorientiert bist, kriegst du an der Stelle Richtung Full ab. Also muss dann auch was hinterherkommen. Aber ich glaube, die Frage zu diesem Zeitpunkt zu stellen, sehe das durchaus als opportun ist. Wenn man so gesehen, wollen wir mehr reinbringen. Ich würde aber auch an der Stelle sagen, wollen wir einigen unter Umständen eine Erleichterung geben, die derzeit das Fullbook anwenden.
Kann man sicherlich drüber zu unterhalten, aber ich muss ehrlich sagen, ich verstehe vollkommen, was da wirklich gemacht worden ist. Wenn ich an den Kapitalmarkt gehe, habe ich 150 Millionen oder 10 Milliarden ausgegeben und Investoren. Ich will nicht, dass mir das arme Mütterchen mit seiner Rente da rein investiert. Dann sehe ich überhaupt keinen Grund dafür, warum ein Unternehmen, das 100 Millionen aufnimmt, weniger an Informationen rausgeben soll, als das 10 Milliarden aufnimmt.
Darf ich mal fragen, prüfen Sie kleinere, mittlere, kapitalmarktorientierte Gesellschaften oder schreiben Sie Bestätigungsvermerke? Machen Sie selbst?
Ich persönlich?
Ja, Sie. Ja, verstehen Sie aber, Herr Flatt, das ist genau der Punkt. Wenn Sie mal solche Gesellschaften sehen, wie die im Rechnungswesen aufgestellt sind. Entschuldigung. Nein. Sie kommen jetzt...
Ich baue jetzt 90% im Rechnungswesen ab. Habe ich leider nicht.
Nee, aber Entschuldigung, das ist...
Vor Jahr hast du recht, dann lass es mal.
Also ich sage Ihnen ganz ehrlich eins. Die Diskussion, die ist so unfruchtbar. Also sehen Sie, der Punkt ist der, sagen wir, die Aussagen werden, sagen wir, von Personen oder Institutionen getroffen, die von morgens bis abends nur in den Textbüchern lesen. Aber verstehen Sie, der Punkt ist der, es gibt aus welchen Gründen auch immer Unternehmen. Ja, aber ich muss sagen, es ist kein Dogma, dass wenn ich am Kapitalmarkt bin, dass ich IFRS anwenden muss. Das ist kein Dogma oder kein Axiom. Das ist auch nicht vom Himmel gefallen. Und ich will mal so sagen, es gibt in der nationalen Rechnungslegung gewisse Abstufungen und dass man das in der internationalen Rechnungslegung per se ausschließt, das sehe ich nicht. Und nochmal, wenn Sie selber dann auch verantwortlich sind für solche Unternehmen, wo Sie sehen, dass die aus welchen Gründen auch immer.
Ich möchte gar nicht die Diskussion, haben Sie recht, sollte man gar nicht neu anfangen, weil im Endeffekt, wenn Sie ein kleines Unternehmen sind und haben auch relativ einfache Strukturen, ist ein Abschluss auch einfach zu erstellen. Dann haben Sie von mir aus keine großen Hedge-Beziehungen oder Sicherungsbeziehungen, die Sie machen, dann müssen Sie auch finanzieren.
Sehen Sie, das ist doch gar nicht das Problem.
Ich würde Ihnen Investoren sagen, die Ihr Geld reingeben, würde sagen, ihr könnt jetzt weniger Informationen.
Verstehen Sie, der Punkt ist doch, das ist doch gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass die 2-3 Anhangangaben nicht perfekt hinbekommen und dann im Prinzip der Prüfer auch hin und her überlegt, ob er wegen so einer Anhangangabe den Bestätigungsberg einschränkt und wo dann in der Zimmerstraße 30 sagen wir, ein Fehler identifiziert wird.
Dann reden wir nicht über SMIs oder voll IFRS, dann reden wir darüber, ob die voll IFRS zu viel Anhangangaben. Genauso wie die Amerikaner sagen, also mischt euch eigentlich bei IFRS ein, wenn ihr das anwendet, weiß ich nicht, ob wir uns
mittelfristig eventuell an ein solches Wahlrecht, an eine solche Option tatsächlich denkt. Wenn das nicht gegeben ist und die Signale sind da ja derzeit eigentlich eher so, wir wollen ein starkes Konkurrenzprodukt zu IFRS haben und mit SME, das sieht man also sehr skeptisch. Wenn diese Signale so bleiben, dann ist natürlich auch die Frage, inwieweit wir das Mandat haben, da sehr intensiv uns mit beschäftigen.
Ja, aber schön, weil der Zugang noch gefragt haben, ob es also 4 Jahre nach dem ersten jetzt
Das ist richtig, nur damals musste man auch sagen, dass es relativ einfach war, das Ganze in Gleichklang zu bringen. So, und wenn ich aber die Bewertungsvorschriften und spezifische Inhalte für SMEs hier sehe und HGB, dann kriege ich das nicht so einfach übereinander gelegt, wie es damals der Fall war.
würden wir daraus schließen, dass wir die Diskussion hier abbrechen können und nicht mehr lange verfassen, oder lohnt es sich noch, den Rest des heutigen Nachmittags durchzugehen?
Ich würde zumindest sagen, auf das, was der Kollege Kirsch gesagt hat, also was ich jetzt bisher gelernt habe, ist jedenfalls, dass es gut ist, dass man sich rechtzeitig einbringt. Wenn die Dinge mal da sind, auch wenn wir später anwenden, dann ist der Standard zunächst mal da. Deshalb würde ich den Punkt unterstreichen. Aber wenn wir da jeder irgendwie so einen Eckpunkt hat oder da ist eine Entsprechungserklärung, die aber sagt, du darfst nicht das, wenn das, dann glaube ich ehrlich gesagt, sollten wir einen schönen Mittag nur machen. Weil dann ist mir ehrlich gesagt die Zeit zu schade. Weil das ist für mich am Ende des Tages, wenn ich sehe, wer da schon drüber diskutiert hat und wenn ich sehe, dass wir hier nicht richtig weiterkommen, waste the time.
Was heißt, wenn wir nicht richtig weiterkommen?
Ja, nee, ich will mal so sagen, ich weiß gar nicht mehr, wo die Dinge zusammenliegen. Ich meine, ich habe jetzt vorhin mal von dem Ansatz gestartet, ich sehe, dass alle Unternehmen, die kapitalmarktorientiert sind, das Full Set of IFRS anwenden müssen. Ich persönlich habe eine gewisse Sympathie dafür, zumindest mit Blick auf meine beschränkte praktische Erfahrung, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass man vergleichbar, sagen wir mal, dem HGB oder den Richtlinien sagt, nicht jedes kapitalmarktorientierte Unternehmen ist gleich. Ein DAX 30 Unternehmen ist halt was anderes als irgendwie eine kleine börsennotierte Gesellschaft, die aus historischen Gründen börsennotiert ist. Wenn ich dann von einem Dogma komme, ja, es ist so, dann sage ich lieber, mache ich mir einen schönen Nachmittag. Weil dann komme ich nicht weiter. Und vielleicht muss man nochmal die Alternativen eruieren, aber oder wenn ich dann sage, in einem Standard steht drin, es gibt eine Erklärung, dass ich nicht sagen darf, ich habe einen Abschluss nach SME gemacht, weil ich jetzt eben doch kapitalmarktorientiert bin, also dann muss ich sagen, ist das, glaube ich, eine sehr schwierige Gemengelage, aus der ich nicht weiß, ob wir nach den vielen Diskussionen, die jetzt schon da wirklich weiterkommen.
Aber wir haben eine ganz konkrete Anfrage jetzt ganz konkret, einigermaßen konkret oder mehr oder weniger konkret Fragestellung für die Frage ist, ob das schon noch zu den Fragen einigermaßen abzustimmen.
Wobei die Anwendungsfragen natürlich der schwierige Einstieg sind, danach an etwas technischer, fachlicher, konkreter zu werden. Auf der anderen Seite, wenn man bei den ersten drei Fragen aussteigt, dass man sich warum solche Themen und Texte und so weiter einfach
macht. Man wird sicherlich vorher sich über die Gruppe klar sein, damit man die anderen Fragen nicht beantworten kann. Je nachdem, welche Anwendergruppe man vor Augen hat, kann man ja nicht so antworten.
Ja, wobei da sehe ich jetzt nicht so groß eine Weichenstellung. Ich glaube, der Anwender gerade in diesem Moment abgetrennt ist, einigermaßen greifbar.
Und wir reden jetzt über die Randbereiche. Also jetzt nicht auf sich dadurch, dass wir möglicherweise darüber nachdenken, kleine kapitalmarktorientierte Unternehmen auch im Anwendungsbereich zu sehen, oder die
wenn wir nicht kapitalmarktorientiert Unternehmen haben, in Deutschland gibt es auch einige sehr große, dann haben sie auf einmal einen heterogenen Wert. Was ist dann noch der Hintergrund, der mich für nicht erkennt? Ist es die Größe? Kann es ja dann nicht sein, wenn ich kleine kapitalmarktorientierte reinige. Ich sage, die unterscheidende Moment ist, kapitalmarktorientiert, ich kriege Geld von Investoren, nicht kapitalmarktorientiert. That's it. Wenn ich anfange, das auseinanderzunehmen, dann muss ich auch sagen, dann gehen wir auf Größenkriterien. Dann sind große, nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen, müssten dann Kundenfalls machen. Das wäre dann die Konsequenz, weil die haben ja dann die Leute im Rechnen, die es machen können.
Ich weiß nicht, das ist ja der Punkt.
Deswegen bin ich da ein bisschen...
Ich muss sagen, das ist ja gar nicht so der Punkt. Ich glaube, zunächst mal ist ja die Idee richtig, Unternehmen, die den Kapital in Anspruch nehmen, müssen Rechenschaft legen, müssen den Investoren entscheidungsnützliche Informationen geben. Aber der Umfang der Information, da kann man sicherlich sagen, der kann unterschiedlich sein. Wie gesagt,
das verstehe ich halt nicht. Ich bin voll bei Ihnen. Moment, da wird ja auch beim IASB darüber gesprochen, das wissen Sie ja, dass das ist los. Ja. Das gilt ja immer für alle, wo man wirklich einen Information Overload hat, ob er bei Allianz ist oder bei einem ganz kleinen Unternehmen.
Ja, gut,
aber das zu unterscheiden, deswegen, da sehe ich wirklich eine Diskussion, die werden wir nie irgendein Ergebnis haben. Willst du hier nicht so sagen, wo unterscheide ich hier kleine Kapitalmarkt, große Kapital, mittlere, was ist dafür sinnvoll? Immer vor dem Hintergrund, Sie haben es ja gebracht, für den Investor nutzbare Decision Useful Information. Meine Frage nochmal. Ich investiere 100.000 Euro in eine kleine Kapitalmarktorientierte, 100.000 in die Allianz. Warum ist es für mich dann, bei einem kleinen Unternehmen, weil ich da brauche ich weniger Informationen, dass ich 100.000 für mich?
Das ist richtig.
Da, ich meine, wir können gerne in die einsteigen. Ich habe halt nur das, ich glaube, da werden wir
Aber Sie müssen auch respektieren, ich schilde Ihnen jetzt einfach mal einen ganz konkreten Fall. Das ist eine börsennotierte Gesellschaft, bei der es einen Anteilseigner gibt, der hat mehr als 80% Anteil. Wenn ich auf der Hauptversammlung der Gesellschaft bin und Leute irgendwelche, sagen wir, widersprüchlichen Schlüsse haben, dann sehe ich, die haben 5 Aktien, 7 Aktien, 100 Aktien. Und das ist eine Brauerei. Und als ich auf der ersten Hauptversammlung war, war nicht die Frage, warum die Angaben zu den Finanzinstrumenten nicht noch tiefer gegliedert sind, sondern die Frage war, warum es dieses Jahr kein Naturaldeputat gibt. Das heißt, die hatten wohl im letzten Jahr hatten die so ein Sixpack bekommen und den gab es dieses Jahr nicht. Das war die Frage des Publikums. Sehen Sie, das ist das, was ich sagen will, man muss auch mal die Wirklichkeit sehen. Aber der Punkt ist doch der, Sie können doch, ich sag mal, ein DAX 30 Unternehmen mit einem börsennotierten Unternehmen, das vielleicht einen Umsatz von 300 Millionen hat, vergleichen.
Aber selbst bei denen.
Aber Entschuldigung, da ist doch der Aufwand für die Rechnungslegung nicht mehr gerechtfertigt.
Aber wenn Sie danach gehen...
Den ganz ehrlich sagen, das ist für mich weltfremd.
Wenn Sie danach gehen,
dass der hier
bräuchten wir keine Berichterstattung mehr zu Finanzinstrumenten, weil wir dazu, ich glaube, in den letzten beiden Hauptversammlungen keine einzige Frage hatten. Wenn Sie schauen, was ist bei den Investor Calls, dann haben Sie also auch viel, was Sie da an Beiwerk, sag ich mal, haben und Diskursion, wozu nie eine Frage gestellt wird. Und die wesentlichen Kernfragen richten sich auf Strategie, Risiko, ja, das ist und dann noch ein paar exotische Sachen.
Ich will ja nur sagen, Sie kommen jetzt aus Ihrem Hintergrund. Ich schilde jetzt einfach mal so ein paar Hintergründe, die ich sehe. Und weil ich das auch sehe und nicht nur das ganz Große, verstehe ich nicht, dass man sagt, für alle muss das Gleiche gelten.
Aber Sie müssen ja irgendwie differenzieren und ich meine, was der Flat gesagt hat, stimmt schon. Entweder macht man Kapitalmarkt oder man macht Größe, aber das hat halt immer bestimmte Konsequenzen. Aber immer zu sagen, das muss immer abgestimmt sein, dann haben Sie aus meiner Sicht überhaupt keine Regeln. Die Diskussion, die ich immer führe, ist, ja, bei uns sind ja alle Aktien wir haben 2 oder 3 Aktionäre, eigentlich brauchen wir doch überhaupt keinen Geschäftsbericht machen, weil wir informieren ja unsere Anteilseigner schon in den Aufsichtsratssitzungen. Dann, wenn Sie danach gehen, wie gesagt, dann kann man irgendwie mit jedem Argument alles machen.
Ja, aber ich glaube, wir haben eine relativ klare Vorstellung, wenn es zum Beispiel um große kapitalmarktorientierte Unternehmen geht, immer gegen große und mittelgroße, die kapitalmarktorientierte Unternehmen, da würden wir uns in die Menge lage, IFRS, Full IFRS und IFRS für S&P von der Adressatenpositionierung von der Ausgestaltung her, kann man einigermaßen wohlfühlen. Schwierig wird, wenn der Lizenzbereich reinkommt, der ist gut. Und man muss die Lizenzbereiche, wenn man mit festen Grenzen arbeiten will, irgendwie definieren. Und da ist natürlich dann die ganz konkrete Grenzziehung immer eine Wertungsentscheidung, wo man zu einer bestimmten Position, Kapitalmarktorientierung, ja, nein, kombiniert mit dem Größenkriterium, ja, nein, eine persönliche Meinung hat, die, glaube nicht wirklich falsch oder richtig sein kann, sondern es ist eine sehr individuelle Wertungsentscheidung, die man mit diesen Kriterien angeht.
Die ergibt sich ja schlussendlich auch immer aus dem Kreis derjenigen, der Fische ist, was dann ja sehr von Menschen gemacht wird. Die haben eben wieder so eine Situation.
Vielleicht war es gut, ein Punkt vielleicht abschließend von meiner Seite des Anwendungsbereichs. Der andere Punkt in dieser Vorgehensweise der Fachausschüsse. Das ist ein kurzer Punkt. Anwendungsbereich, gerade die ersten Fragen an, ich glaube, man soll den nicht vergessen, für die Schulvorgehensweise. Erklärt zum Punkt der Schulvorgehensweise. die ein akademischen Kinder, aber grundsätzlich sind sie nicht einfach die östlichen Zustände, die Kapitel an akademischen Zustände. Weil die Personen nicht bereit gestellt werden, ein regularisches Framework zu etablieren. Für kleine Unternehmen kann man eben fragen, die letztendlich als Kapitalbeschaffung nur den Eigenkapital machen und dementsprechend hier auch Ausgleich für solche kleinen Unternehmen dementsprechend hier fest auf den Standard zu etablieren. Man sagt hier, die Kapitalakten reichen nicht Standard aus für diese kleinen Unternehmen. Also die wissen ja, was ist die Zwecksetzung von Financial Reporting, würde dann eventuell hier fest ausreichen für den Kapitalmarkt für kleine Unternehmen, wenn man gerade sagt, vielleicht gibt es jetzt kleine nur als einzige Möglichkeit, den Eigenkapitalmarkt, die ich hier das Kapital geschaffen. Aber ich stimme dann auch klar, dass wenn ich das abkräfte, ist das ja wirklich extrem gut, woran der ESG mal noch ein bisschen ausgelöst hat, die Wahrstellung und hier nochmal die Diskussion anzufangen, ist sehr flüssig. Kommen wir zum zweiten Punkt vielleicht, wie die Fachausschüsse eventuell als Organisation umgehen könnten. Vielleicht könnte man ja auch im Sinne hier aus der Perspektive von Unternehmen betrachtet, die entsprechend mögliche Software-Unternehmen haben, die ihr das irgendwie aufstellen. Und unter dem hat sich die Diskussion vielleicht auch diskutiert, in welchen Zyklus die dementsprechenden Neuerungen der Software übernommen werden sollten. Und auch sich hier grundsätzlich die Annahme besteht, nur wenn sie wirklich tatsächlich Verbesserungsbedarf besteht, wie das Unternehmen so auch dann fähig ist. Oder auch, und das sind jetzt, glaube ich, die einmaligen Fragen, die nicht in einem weiteren Review auffallen werden, oder auffallen werden, zum Beispiel, ob gewisse Wahlrechte der Zulieferer wieder eingeführt werden sollen. Man hat sie grundsätzlich rausgenommen, die Wahlrechte aus dem AFS bei der Linie. Ich kann jetzt vielleicht ankündigen oder sagen, dass zum Beispiel Australien haben sich eben gegen den IFS entschieden, ganz einfach aus der Haltung heraus, dass man letztendlich sagt, es sind Kosten gesehen, die letztendlich dafür sprechen, die Full IFRS für die Recognition Measurement zu nehmen und dementsprechend ein abgeschwächtes Closure-Regime einzuführen, also dieses Differential Reporting-Regime, was in Australien eingeführt wurde, hatte aus Kostengründen wählen wir die Full IFRS.
Aber bei wem fallen die Kosten an? Bei den Erstellern müssen sie doch anfallen und warum sollen die Kosten dann, warum so entsteht durch eine weniger komplexe Rechnungslegung
also, mehr Kosten. Also es gibt da zum Beispiel konkrete Punkte, die Kostenpunkte sind zum Beispiel, da ja gewisse Wahlrechte weggenommen wurden, müssten sie das irgendwie, wenn sie auf Konzern verdichten, müssen sie das irgendwie wieder auf
Wir brauchen immer wieder die HB2. Das heißt also, wir haben uns auch mal überlegt, was wäre, wenn Tochterunternehmen von uns SME anwenden würden. Was würde Ihnen das nützen, wenn Sie für die HB2 immer eine Parallelrechnung machen müssen?
Wenn Sie die gleichen Recognition und Rechnungen hätten, wären Sie ein gutes Stück weiter.
Ja.
Sie können zum Beispiel als
Software. Aber ich muss sagen, das kann ich doch das Unternehmen entscheiden lassen. Warum muss
ich? Nein, momentan ja nicht. Momentan ist es so, dass ich tatsächlich in ein anderes Measurement-Regime reinlaufen kann. Dann habe ich im Prinzip zwei General Ledgers, die komplett unabhängig voneinander laufen.
Ja, grundsätzlich das Verbot, auf IFRS zurückzugreifen. Sie dürfen nur auf die Full IFRS zurückgreifen.
Wenn ich auch in die Kategorie falle, aber ich darf nicht freiwillige Anwendung von Full IFRS.
Also konkret, das wurden halt die Überlegungen zum Beispiel oder auch die Fragen gerade hinsichtlich an die später aufgeführt sind, gerade diese Finanzierungsmethoden, die nach Full IFRS zulässig sind, die sind für IFRS nicht zulässig. Und dementsprechend muss ich sozusagen zwei Werte vorhalten beim Accounting-System. Und das war insbesondere ein Punkt, wo gerade der Australian ASB halt gesagt hat, das wäre gerade für Unternehmen ein Rückschritt sogar, wenn sie auf die ESS funktioniert, zugeht, weil es natürlich Möglichkeiten, die für Full IFRS bestehen, nicht zulegen zu können. Sie dürfen im Wesentlichen nur die Full IFRS anwenden, wenn sie sozusagen in die Auslegungs- also wo sind welche Auslegungslücken? Oh, sorry, nicht Regelungslücken, wo die Auslegungslücken sind. Dann, aber dann auch noch ein zweiter nachgeladener Schritt, dürfen Sie auf die Zulieferer zurückgreifen und ähnliche Fälle, wo Sie entsprechend Ihre ökologische Menschen
ich wollte noch mal fragen, wenn wir, weil das Argument ist, warum wir uns mit dem Thema beschäftigen sollen, ist doch, weil ein brasilianischer Konzern seiner deutschen Tochter sagen kann, du musst IFRS vor SME anwenden. Ja, ist ja wurscht. Also halt die Länder, die das einführen oder akzeptiert haben. Jetzt ist die Frage, das Thema ist doch, diese Gesellschaften müssen immer einen HGB-Konzernabschluss, einen HGB-Einzelabschluss machen. Das heißt, wir unterhalten uns hier drüber, müssen sie zwei Ledger führen. Das ist wieder, es hat keine Ausschüttungsrelevanz, es hat keine, Steuerauswirkungen. Es ist halt nur.
Die Frage von meiner Seite, ist es eventuell sinnvoll, aus der Sichtweise solcher Konzernprüfungen zu argumentieren, die das nicht Tochterunternehmen auch dann
haben? Weil ich meine, das Problem haben Sie ja auch, wenn ich irgendein chinesisches Unternehmen habe, das eine deutsche Tochter hat, dann muss diese deutsche Tochter auch ein Reporting Package nach Chinese Gap machen. Also,
was ist das jetzt sein kann und es gibt welche, die dann in mehr als zwei oder drei Ländern sind, die dann irgendwann sagen, wenn sie in 10, 15, 20 laut ISB-Website sind es ja so 70 oder sowas, die zuständig das für SMEs anwenden, die Wahrscheinlichkeit, dass sie nachher unter ihren vielen Töchtern eine größer und größer werdende gemeinsame Menge haben, dann führt es dazu, wie General Electric Amt einmal sagt, dass es für sie letztlich einfacher wäre, die paar US Gap auf die Versuchung zu stellen, ein kopfzahlmäßig in ihrem Konzern, als wirklich allen anderen im Rest der Welt US Gap auszusuchen.
Ja gut, aber das sagt wieder, das muss ja das Land entscheiden, wo die Rechnungs, wo die, der Muttersitz ist. Das muss ja sagen, entweder ihr müsst es nach unserem nationalen GAAP machen oder ihr könnt vielleicht alternativ US GAAP oder IFRS machen.
Es gibt auch Mütter, die sagen, wenn ich ein Land kann, ziehe ich aus.
Ja.
Aber es ist ja teilweise noch schlimmer, die müssen ja teilweise die deutsche Tochterunternehmen mit Konzern, die müssen auch noch ein einigen Konzern.
Aber ich denke, wir sollten vor dem Hintergrund der Diskussion in das DSC gewesen ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir sagen, wir beantworten jetzt so einen Fragebogen zum SME-Standard mal schlankweg aus der Sicht von deutschen Konzerntochterunternehmen. Denn ich denke, Fakt ist immer noch, dass die Masse der deutschen Unternehmen relativ klein ist, sie sind nicht kapitalmarktorientiert, sie sind in der Regel familiengeführt. Also ich weiß auch, über 90% der Mitglieder im Unternehmen mit weniger als 100 Angestellten. Und wenn wir uns Brüssel angucken, die bisher sagen, wir wollen den SME-Standard hier nicht ins Endorsement-Verfahren nehmen, sodass wir uns gar nicht die Frage stellen müssen, inwieweit wir den in Deutschland mal rüberkriegen, heißt das nicht, dass das in Brüssel nicht irgendwann mal anders gesehen werden kann. Und wenn das dann doch mal anders gesehen werden würde und man kommt dazu, dass man sich in Deutschland dann doch damit beschäftigt und dann kursieren Stellungnahmen vom DRSC zu Rechnungslegungsregeln, die dann unter Umständen auch für die breite Masse der Unternehmen Anwendung finden könnten, die getragen sind aus der Sicht von deutschen Konzerntöchtern, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Stimmung mit der SD gegenüber der Öffentlichkeit wieder eine Schlagseite gibt, über die man hier erfreuen könnte. Also man sollte diesen Konsultationsprozess, was diese Frage angeht, nicht ein bisschen weiter aufstellen als jetzt gucken wir mal, was Konzernunternehmen, die im Zweifel alle Interesse daran haben. Ich erinnere mich auch an eine Diskussion, wo die Bilanzchefin von General Electric da war und sagte, wie teuer das für sie alles wäre. Wo ich sagen kann, also wenn ihr eure Kosten für die Rechnungslegung nicht mehr verdient im Ausland, dann müsst ihr eure Niederlassung zumachen. Wenn das Geschäft so eng ist. Ich meine, mit dem Argument kann ich immer kommen, aber ich wäre da vorsichtig, das hier als Fragen der Ausgangsphase für die Beantwortung des Fragen zu nehmen.
Folgender Gedanke ist mir durch den Kopf gekommen. Wir haben im Moment mit dem AGB bestimmte Regeln. Wer etwas machen muss, wer etwas machen darf, oder für was etwas abmachen darf, und wer AGB machen darf oder muss. Es gibt im Wesentlichen unter dem Verständnis eine Abgrenzung, das haben wir ja bei der 14. Richtlinie gehabt, dass in Deutschland die Listung an große Scheiben ist zwischen die, die eben gelistet sind, und deshalb ich weiß nicht, was machen. Das heißt aber, die Argumente, die eben aufgekommen sind, dass man durchaus für kleine Wahlarten Sympathie haben könnte, dass vielleicht weniger machen, bedeuten, dass offensichtlich zwar jeder ein guter Staatsbürger ist und mit dem HGB immens zufrieden ist und oder aber nie auf den Gedanken käme, einer deutschen Gesetzgebung auch mit dem geringsten Teil zu äußern. Insofern ist die Frage, sind wir in einer Position, wo wir sagen, HGB ist wie es ist und es bleibt wie es ist und wir denken nicht darüber nach, wie es anders sein könnte, dann brauchen wir uns mit vielen nicht zu beschäftigen. Da brauchen wir auch letztendlich keine DRS oder sonst was zu machen, sondern sagen, wir sind hier und hier bleiben wir und damit hat es sich. Wenn wir irgendwo sagen können, man kann sich aber zumindest in die Position hereinversetzen, dass man auch etwas ändern könnte, könnte man da genauso zunächst mal sagen, die Trennung zwischen Kapitalmarkt orientiert und nicht Kapitalmarkt orientiert ist so wie sie ist und sie ist gut so. Oder wir sagen, wir könnten uns auch die ganze Ziehung anders vorstellen. Man kann ja genauso gut auch argumentieren, man möchte die Kleine wieder Tage gehen lassen. Nein, ich meine, ist ja nicht jenseits des Vorstellungsvermögens. Natürlich ist eben auch schon mehrfach gesagt worden, wenn man sich nicht über den anderen Wendungsbereich zunächst mal halbwegs geeinigt hat und klar ist, ist es ein bisschen schwer, hinterher an die fachlichen Dinge ranzugehen, weil der relativ passgenau sein soll. Insofern kann man die, den Anwendungsbereich nur schlecht auswenden. Wenn wir den Anwendungsbereich als so trocken schwimmen ansehen, dass wir da nichts mehr zu tun haben, dann kommt nicht weiter. Wenn wir aber sagen, man kann sich vorstellen, dass irgendwann es mal käme, wenn es denn käme, würden wir uns im Zweifel am ehesten vorstellen können, dass es für sehr kleine sein sollte, für nicht ganz kleine, dass es für welche sein sollte, die damit so wenig Ärger wie möglich haben sollten. Wäre es eine Möglichkeit, eine Serie von Hypothesen aufzustellen, denen man hoffnungsvollerweise auf den Weg geben kann, dass es absolutes, trockenes Hypothesen aufstellen ist und das nicht als Plädoyer für die umgehende Umsetzung ist?
Ja, so beiläufig. Und wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir hier den Fokus zu eng setzen, dass uns das hinterher wieder um die Ohren schlagen.
Das war auch so nicht gemeint.
Nein, ich wollte sagen,
es gibt ja schon Anwendungsfälle. Und das sind eben Konzernunternehmen im entsprechenden Konzern. Aber das sollte nicht der Fokus sein. Das ist natürlich richtig. Es geht schon ein bisschen um eine akademische Beschäftigung, ein bisschen um eine praktische. Und vielleicht entwickelt sich auch was daraus, Beschäftigung mit diesen Fragestellungen, die schon dann relevant für andere Fragen enthalten können. Also ich würde auch nicht so ganz von der Hand fragen. Die Frage ist halt, haben wir genügend Rechtfertigung, uns mit dem Thema zu beschäftigen?
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Dass dieser
klare Meinung haben, bevor wir intensiv einsteigen.
Der Zubolz und der Pferd mit und ohne Hund. Von daher ist besser, man ist möglichst früh auf den Zug drauf.
Man muss sich auch mal überlegen, was passiert, wenn wir es nicht tun.
Bitte?
Dann die Regeln zu übernehmen, die andere halt machen.
Ja, richtig. Aber ist dann die Gefahr groß, dass man uns Vorwürfe macht, dass man sich da eben was verschlagen muss?
Ich weiß nicht, was da mal rauskommt. Wenn man ein bisschen zwischendurch die Bilder ist, dann geht ja mit der letzten Feld. Das ist aber nicht vor, wie man mit dem Rohr auf die Schiene bewegt und den Kopf wegzieht, um dann zu kommen.
Wie steht denn da nicht die Möglichkeit, diese Denken vielleicht machen kann, dass wir Paul Bridge machen und die Kommission und sagen, die Anfragen sind nicht gestellt worden. Sollen wir uns daran beteiligen?
Ja, aber wie lange braucht das denn, Herr Flach?
Dadurch, dass ihr euch damit beschäftigt habt, habt ihr praktisch gezeigt, oder das HGB praktisch schon abgeschrieben, sagt jetzt mal ganz drastisch, und SME ist auch der Raum und deswegen haben wir uns damit beschäftigt. Ich glaube, dieses Argument habe mich noch nicht so ganz überzeugt. Es gibt ja ein paar Tochtergesellschaften aus Brasilien hier, weil die müssen ja auch schon HGB machen und Brasilien Geld oder was auch immer die machen. Jetzt machen sie halt in Zukunft HGB und ist das für SMEs. Da sehe ich jetzt überhaupt keinen Grund, warum wir uns deswegen in die Diskussion einstellen. Da werden die Brasilianer eher sagen, haltet ihr schon schön dabei raus. Und unsere Tochtergesellschaften, wir tragen das und wir sagen, wie das gemacht wird. Hier in Deutschland macht kein Ist das für SMEs. Also Be Quiet kriegt. Ich weiß nicht, ob die Möglichkeit besteht, dass man fragt und dass wir dann herangetragen wollen, dass die ja sehr begrenzte Ressourcen, wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Dann sagt man mal, ob die Verbände und andere dazu stehen.
Ich weiß nicht, also wir sind ja im Moment bei der Motivation ganz anders. Natürlich ist die aktuelle Fragestellung, weil wir ja schon noch mal sehen, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen in Zukunft rein zu schauen, wo ich ganz bei notwendig das Thema kommt, mit einer nicht zu unterschätzenden Wahrscheinlichkeit irgendwann mal auch in der Fläche auf deutsche Unternehmen zu. Deswegen macht es Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wenn ich das jetzt draußen frage, dann würde ich prognostizieren, weil der derartigen Stimmungslage, dass da relativ starke Zurückhaltung zu spüren wäre, die ich verstehen kann. Die Frage ist aber, ob das für uns Grund genug ist, in diesem Kreise das Thema eben auch sofort zu lassen, als so eine Rechtfertigungsgrundlage gerne.
Ich glaube, hier, da ist genau der Punkt, wo wir uns unterscheiden. Wir sitzen nicht hier, klar sind wir unabhängig, aber im Endeffekt haben wir draußen Konstituenten und deren Meinung um uns zu vertreten. Wenn die uns klar sagen, mögen wir für unsinnig halten, persönlich, wenn die uns sagen, don't touch it, weil ihr damit letztendlich schon prädestiniert, dass irgendwann mal Infos kommt, und das wollen wir nicht. Dann können wir dann nicht hin und sagen, naja, machen wir jetzt mal trotzdem, weil wir wissen, in 15 Jahren kommt. Da, dann kann uns später auch keiner vorwerfen, wenn wir nachgefragt haben, wenn es dann mal kommt, hättet ihr euch aber darum kümmern sollen. Also ich glaube, vielleicht können wir ja diesen Widerspruch auch dadurch letztendlich auch mit einer Verfahren hören, was die Konstitution sagen, wenn sie sagen, macht, dann von Kopf voraus, dann beschäftigen wir uns damit. Man kann ja vielleicht den Outreach auch mal in die verschiedenen Aspekte bringen. Warum, was spricht dafür, dass man sich damit beschäftigt? Warum sollte man es vielleicht nicht tun? Damit man wirklich da auch substanzielle Antworten bekommt.
Aber meinen Sie, dass da eine positive Antwort zurückkommt? Weil ich denke mal, die Kapitalmarktorientierten, die hier sitzen, sind selber Mütter, die ausländische Töchter halten. Also der Kreis, glaube ich, wird hier nicht in Frage kommen, es sei denn, Allianz wird gekauft von einem Chinesen.
Nein, es gibt ja auch einen anderen Fall. Wir haben Töchterinnen unter Staaten, die eben SMI gezwungen sind, und haben da doch Doppelaufwand, weil sie einmal SMI machen und einmal AFS für uns.
Ja gut.
Und das wäre dann eine Vereinfachung.
Oder sie schicken ihnen das, was sie machen, und sie merken es gar nicht.
So geht das bei Regler.
Und machen, das ist ja besser als SMI, wenn ich doppelt arbeite. Aber gut, aber ich meine, um auf Fall zu meinen, wollen glauben, da kommt eine positive, da sage ich, weiß ich nicht, wenn keine kommt, das ist die Meinung halt draußen so. Ich kann doch nicht sagen, ich frage lieber nicht nach, sonst kommt
der Ja. Gut, aber der Herr Sauer hat ja schon ein Argument gebracht, gut, diese Unternehmen vielleicht dann halt ihre nationale, was wir auch schon gesagt haben, die wechseln halt dann Brazilian Gap gegen IFRS für Small.
Und da kann man drüber spekulieren, wie verschiedene Interessengruppen jetzt zu dem Thema stehen. Es gibt sicherlich Interessengruppen, die größere, sage ich mal, ein Stake haben in dem Thema, wie es große Kapitalmarktorientierte. Ich halte es schon für eine gute Idee, eigentlich mal rauszuhören, denn es ist mehr ein politisches Thema, also ein fachlicher Input der Fachausschüsse jetzt gefragt, sondern
der fragt das selber
mehr nicht. Aus der ganzen Lebenslandschaft.
Ich will aber gerne auch erstmal reinwerfen. Ich habe das noch gar kein Gefühl dafür, wie in dieser Kreis das dann mehrheitlich lieber die Finger voll lassen wollen, oder ist da so ein bisschen das, was die In der Frage, wenn wir hier eine deutliche Referenz da werden, mit dem Thema zu beschäftigen,
ich habe im Moment hier im Kreis noch kein Gefühl dafür.
Ich
würde
vielleicht
nochmal
mit einer Rechnung anderen Perspektive. Das heißt, es gibt eine wirkliche Organisation, Standardcenter, die irgendwelche Papiere aufgeben. Wir haben uns ja schon in den letzten EFA-Fachausschuss darüber unterhalten. Zum Beispiel hat jemand vom kanadischen Institut Charles Kelsens ein Papier zum Measurement Framework geschrieben. Und irgendwo ist das nett und es wird ja überall gesagt, wir müssen das Framework weiterbringen. Und da hat mal einer so ein Kapitel geschrieben, wie er sich das vorstellt, wie das aussieht. haben zunächst mal gesagt, haben wir so im Moment nicht ganz dringend den Bedarf. Auf der anderen Seite ist mir am Dienstag, als wir das in Brüssel diskutiert haben, nochmal relativ klar geworden, die meisten schreien danach, dass wir alle endlich im Framework weitermachen. Wenn nun aber einer mal ein durchgängiges Kapitel zum Mittelpunkt auflegt, dann sagen die alle, um Gottes Willen, da kann ich ja jetzt gar nicht mehr von Fall zu Fall entscheiden, was ich mache. Dann habe ich ja dann so ein Framework, dann muss ich ja jetzt schon begründen, warum ich manchmal davon abweichen will. Also nee, das hätte ich doch viel lieber gar nicht erst beproben, erst bezogen. Da möchte ich doch nachher viel lieber Stückchen zu Stück stellen. Es sei denn, die wollen, wir können uns, sehe ich relativ gelassen, dass ich das nicht verstehe. Natürlich jetzt die Familienbeschäftigung, wir können es auch sein lassen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass das innerhalb von 12 oder 14, wie auch immer so richtig greifbar anwendbar ist, ist begrenzt. Auf der anderen Seite zu sagen, wir überlassen dem Rest der Welt eine Diskussion über dieses Management-Kapitel und gucken dann irgendwann, ach so, jetzt müssen wir alle verwenden von vorne bis hinten machen, ja, was ist denn das diskutiert worden? Ja, ja, dann haben wir gesagt, da noch was anderes zu tun. Gut. Es ist ein bisschen flapsig ausgedrückt, das nächste ist, wir haben uns gestern über die Emission Rights unterhalten. Da ging es schon wieder darum, sollen wir uns jetzt nicht aus Wahlwaschen mit der Medien, wann kommt eure Stellungnahme zu den Emission Rights, wann kommt eure Stellungnahme zu den Emission Rights? Da habe ich gesagt, wir haben erste Ressourcen und wir haben gesagt, das ist ein interessantes Thema. Das ist auch nicht das letzte auf unserer Prioritätenliste, aber nein, die Rolle. Nur auch da, wer schreibt, wer bleibt oder wer auch von uns senden soll, wenn irgendwo mal die Stellungnahmen im Raum sind und gefragt wird nun auch zu all solchen Versuchen, zu all diesen Dingen Stellung zu nehmen. Wir müssen und können nicht zu allen Stellung nehmen, aber wir sollten uns eben überlegen, wann das tun und wann das nicht tun.
Ist ja nur ein Unterschied von Knopf, damit der begrenzten Ressourcen, die du redest über Mission, als das Full Alpha ist, Mission des Full Alpha ist, wird ja angewandt. Ich rede davon politisch. Ist im Moment, sehe ich auch in den Kirchen, wenn Sie daraus was Wort SME sehen, dann gehen die Rollladen runter. So, das ist was ganz anderes. Da frage ich mich, wenn wir jetzt uns da einbringen, und ich meine auch wenn, dann sollten wir es aus der Sichtweise machen, was wäre wenn, wenn in Deutschland das vollumfänglich anwendbar wäre, von mir aus auf freiwilliger Basis, nicht für brasilianische Tochterwirtschaften. Wenn wir das machen, stoßen wir dann bei denen draußen allen an, die sagen, ihr seid die Wegbereiter für dieses Teufelszeug. Und ich weiß nicht, ob er das beim DRC, ob er das so gut ankommt. Dann frage ich lieber draußen nach, mit allen Pros und Cons. Es gibt sehr viele Pros, da werden sie mich persönlich fragen. Ich war immer schon jemand, der gesagt hat, ja, klar, gib den Leuten die Chance, was anzuwenden. Ja, aber du hast halt gesagt, wir haben mit Bill Mock the best of the best und da wollen wir jetzt so eine richtige Bette so anstellen. So, wir können uns da gerne beschenken, aber wir sollten vielleicht vorher mal nachfragen, wie daraus der Appetit ist. Ich befürchte eher gar nicht mal so sehr das negative Antworten, sondern gar keine Antwort. Das befürchte ich, dass da überhaupt keine Antwort ist.
Der glaubt es nicht. Also ich persönlich glaube es nicht, dass wir keine Antwort kriegen. Wir werden schon die von denen kommen, die sehr interessiert sind am Thema und möglicherweise eher negativ interessiert sind, weil sie genau sagen, das ist Teufelszeug. Die Frage ist, wie weit muss sich der DRSC generell auch mit Themen beschäftigen, die nicht tagesaktuell sind? Also ist das ein Thema, das wir heute zwar nicht haben, das wir vielleicht auch morgen nicht kriegen, aber wo wir eben was daraus lernen können, indem wir uns damit beschäftigen? Und gerade vor dem Hintergrund, dass man sagt, die Kühleier sind so aufwendig und viele wollen nicht, können es nicht, weil es ihnen zu kompliziert ist, zu häufig geändert wird und weiter an Kritik alles da. Das hier ist ein Versuch, das eben zu vermeiden, aber trotzdem zu globalen Standards zu kommen, die ja doch auch für die Unternehmen, die heute keine IFRS anwenden, soweit sie nicht kapitalmarktorientiert sind, zum Teil von relevant sind, weil die ja doch gerade deutscher Mittelstand im Ausland aktiv ist.
Aber gerade vor dem Hintergrund von den begrenzten Ressourcen, glaube ich schon, dass es durchaus Sinn macht, erstmal zu priorisieren die Themen, die Full IFRS betreffen, nämlich alle Unternehmen,
die das also
schon machen müssen und lieber, so wie er vielleicht vorgeschlagen hat, ganz bewusst nochmal draußen zu fragen, ob das ein Thema ist, wo die Leute gerne wollen, dass wir uns mit einmischen. Gut, wenn es dann so ist, dann ist das halt so. Interessant ist in der Tat die Frage, wenn keine Antwort kommt. Oder von mir aus eine.
Man kann also natürlich auch mit begrenztem Aufwand einen Entwurf machen und beantworten und den tatsächlich der Öffentlichkeit zukommen lässt und dann sieht man schon, was kommt darauf an Reaktionen, die man dann auch einbauen könnte.
Also ich würde vielleicht nochmal sagen, ich meine, bei den kapitalmarktorientierten Gesellschaften sprechen wir von weniger als 1000. So, deshalb sehe ich nicht die Dringlichkeit, dass wir uns, sagen wir, dass wir die Ressourcen aller Richtungen fragen zu Full IFRS allokieren müssen. Also was mir hier ehrlich gesagt nicht so gut gefällt, ist, dass wir eher fragen, kriegen wir nachher Brügel oder nicht. Sondern verstehen Sie, ich erwarte eigentlich von dem Standardsetter, dass er zu einer Frage, die er für wichtig hält, Stellung bezieht. Und da könnte ich mir vorstellen, wie der Herr Flatt sagt, dass ich mal frage, welchen Input kriege ich von den Constituents. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das klingt mir so eher nach Feigenblatt. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, nochmal, aber ich wiederhole mich. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn vielleicht der Vorschlag auch gemacht wird, mal klar, dass jeder mal einfach klar sagt, wie er sieht, sollten wir nicht wieder neue Fragen diskutieren. Ich glaube auch, das Thema ist momentan nicht so virulent. Es könnte mal virulent werden. Und dann glaube ich, ist es gut, wenn man sich zumindest einbringt. Etwas, was hier noch gar niemand angesprochen hat, und was ich gar nicht für so abwegig halte, ist, dass unsere Stimme gar kein so großes Gewicht hat. Das kommt ja noch hinzu. Nur, verstehen Sie, ich würde dennoch sagen, das ist meine Position. Und ich würde jetzt mal einfach vorschlagen, dass wir das machen, was der Kollege Kirsch gesagt hat, dass jeder einfach mal sagt, wie seine Position ist. Und nicht irgendwie wieder irgendwie eine andere Diskussion geführt wird. Denn sonst kommen wir, glaube ich, hier bei dem ersten Punkt, wenn es um den Anwendungsbereich geht, nicht richtig weiter.
Herr Oster, zu was soll jeder seine Position beziehen, bei der Klarheit und Schnelligkeit halber, ob wir uns damit befassen und oder wieder potenzielle denkbare hypothetische Anwendungsbereiche sein können?
Ich hätte jetzt mal gesagt, ich weiß nicht, wie viele unendlich Fragen das sind, aber wir haben ja mal festgehalten, der Anwendungsbereich ist eine ganz wichtige. So, und dann sollten wir doch jetzt mal einfach für die begrenzte Frage einfach mal überlegen, ja, wie ist denn der Standpunkt der einzelnen Leute? Also ich meine, ein Punkt ist doch der, Sie haben ja gesagt, es gibt drei Aspekte, aber ein zentraler Punkt ist doch von dem, wo wir kommen, dass das IASB derzeit die Grenzlinie zieht, kapitalmarktorientiert, ja oder nein. So, und die Frage, wenn ich es richtig verstehe, ist ja, ob man vielleicht sagt, nicht unbedingt, ich muss es an der Größe allein festmachen, sondern ich nehme jetzt mal dieses Kriterium, was ja durchaus Sinn macht. Denn wenn ich fremdes Geld in Anspruch nehme, dann bin ich eben auch accountable. Aber dass ich dann sage, innerhalb dieser Gruppe, ich meine, wir bezahlen auch nicht alle gleich Steuern und nehmen trotzdem alle Einrichtungen gleichermaßen in Anspruch. Ich kann die Straße benutzen, ob ich viel Steuern bezahle oder nicht. Also das ist das, was ich sage, Differenzierungen zu machen.
Aber ich muss trotzdem alle Steuergesetze einhalten. Es gibt keine, nicht wenn ich weniger Steuern zahle, gelten bestimmte Steuergesetze für mich. Ich habe die gleichen Steuergesetze gelten für alle.
Ich will nur sagen, ja. Ich will nur sagen, das Steuergesetz macht den Unterschied in Höhe des zu versteuernden Einkommens.
Aber wenn es Sie interessiert, wir können es ja eben schnell machen, was wir für eine Meinung haben.
Steht
zu 100% dazu, publicly accountable, beziehungsweise wer kapitalmarktorientiert ist, muss Full IFRS machen, Ende Gelände.
Ja. Wer ist dafür? Handzeichen, haben wir eine relativ schnelle... Genau.
Beim Anwendungsbereich.
Ja, das wird an Ihnen beschäftigen.
So, also nicht jetzt irgendeine Teilfrage, die Grundsatzfrage machen wir das Thema, aber
die Energie müssen wir kaufen in die Entscheidung.
Und wenn es ums Thema machen geht, um das zu sagen, ich stimme dem, was Herr Flatt gesagt hat.
Da steht ja noch dagegen, genau, das Argument machen wir, fragen wir kurz draußen. Und dann das andere, was wir bedenken, müssen wir auch noch die Timeline, wenn wir das jetzt machen. Dann haben wir Mitte September ungefähr und dann kann man sich wieder anfangen, damit zu beschäftigen. Dann müssen beide Ausschüsse sich zusammen in Benehmen setzen. Das heißt, wir geraten da...
30. November.
Also ich denke, ja, wir haben ein Ressourcenproblem, weil ich muss sagen, wir sollten uns doch, also ich, so arbeite ich, erstmal ein Thema und das fertig. Natürlich, man kann parallel mehrere Themen, aber wir können uns doch jetzt nicht in so, für so kurze Zeit so viele, also...
Aber die Agenda wird noch vorgegeben, die ASB, je nachdem, was die veröffentlichen, müssen wir dann einmal reagieren. Wir können uns nicht die Themen aussuchen.
Ja, aber wir diskutieren doch gerade darüber, ob wir uns ein Thema aussuchen oder nicht, weil das ist doch, hier wird ja auch von Herrn Platt die Frage gestellt, wir wissen ja gar nicht, ob die Constituents überhaupt wünschen, dass wir uns mit dem Thema, das ist doch gerade die Frage. Und wenn ich gefragt werde, dann würde ich sagen, ich würde schwerpunktmäßig erstmal den IDR 27 fertig machen in der Zeit. Das wird, also zumindest meine persönlichen Ressourcen, wird das fordern und erschöpfen. Und also mir wäre es lieber...
Nicht den Ressourcenkonflikt, vielleicht lieber am DRSD sind die Ressourcen.
Aber
und dass wir zwei Fachausschüsse haben und dass sie sich zwischen jetzt und Ende November mehrfach treffen und wir aus äußeren Zwängen nicht uns alle nur auf ein Projekt stürzen können, sondern dass wir mehrere Parallelen machen.
Ja gut, aber wir haben jetzt, also ich habe das mal ausgedruckt, was verschwendet wurde, es waren zwei dicke Leitordner. Ich muss das lesen.
Ich auch nicht.
Also es sind auch meine.
Dazu bekommen, den ich für oder
ja, für morgen habe. Klar. Aber wahrscheinlich haben die IFRS-Kollegen ein bisschen, also die werden hoffentlich nicht drei Ordner gekriegt haben, sondern.
Also die Ressourcenthema ist natürlich irgendwas, ich habe die Fragen im Vorfeld mal angeguckt. Wir sind da natürlich mit relativen Wochen eingestiegen, sind wir für die Ziele überall 26 Fragen, von denen wir sicherlich Zettel derzeit hätten beantworten können, der wir jetzt grundsätzlich diskutiert haben. Also viele Dinge so relativ schnell gibt, für mich mehr eine Frage geworden, als jetzt ganz, ganz klar.
Also ich wäre dafür, dass man einen Draft macht, den nochmal diskutiert und den dann tatsächlich in die Öffentlichkeit hängt, ja, bevor man ihn abgibt. EFRAG hat ja auch schon irgendwie vorgelegt, da kann man ja auch gucken, wie ist deren Meinung. Und ich glaube, wir hatten jetzt relativ flott sogar eine Meinung zu den schweren Brocken und grundsätzlichen Fragen. Ja. Also ich halte das für ohne weiteres machbar.
Das ist ein Argument, das ist eigentlich nicht machbar.
Ich bin ein bisschen pessimistischer, wenn Sie sagen, dann können wir alles schnell, wenn ich die Fragen wähle. Allgemein wird die Frage stellen, soll ihr als gut anwendbar sein, bevor sie kommt. Da glauben Sie, kommen wir schneller zu einer Lösung. Also, das war eine, ich habe mir mal den Rest angeguckt hier, da sind natürlich einige dabei, da kann man sagen, wer macht es oder macht es nicht. Aber die sind ja schon richtig FOE-Kosten aktivieren und so weiter. Das ist Grund, also hier werden Grundlagen der Bilanzierung an. Das machen wir mal so im Vorbeigehen.
Nee, das machen wir nicht im Vorbeigehen. Ich glaube, das ist schon vorgedacht, viel vorgedacht, viel diskutiert
und für mich persönlich das. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir bei uns im Arbeitskreis da schon was vor uns gedacht haben und diskutiert. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Aber wir wollen unsere eigene Meinung bilden und nicht die von anderen vergeben. Von daher, wir haben über die Sachen, soweit ich weiß, oder war nicht anwesend, nicht darüber gesprochen. Also ich sehe auch das Zeitproblem. Natürlich ist klar, wir können Sachen parallel bearbeiten, aber ich bin nicht so optimistisch, dass wir hier. Ne? Wir können natürlich auch sagen, bei manchen, die wir nicht beantworten können, weil die zu groß sind, sind die beantworten. Und nicht alle die, die nur beantworten können, die beantworten. Weil dann haben wir natürlich ein ganz rundes Bild. Also ich, wie gesagt, ich bleibe dabei zu sagen, wir sollten draußen nachfragen, ob wir das machen sollen, ja oder nein. Das gibt dann eine klare Beispiel, wenn die sagen, nein. Die Gründe mögen wir nicht teilen, mehr als nicht, aber wir sind ja nicht diejenigen, die uns entscheiden wollen. Also ich wäre ein Thema. Einfach aus dem politischen Punkt auf. Weil das ist ein Thema, und ich weiß nicht, was die Leder schreibt, die werden das garantiert auch unter Feuer nehmen. Weil ich glaube, dass die auch sagen, SMI, was soll das, wollen wir alles nicht. Aber wie gesagt, wir können auch daran versuchen, dass wir das machen. Aber immer Kosten nutzen auch. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Unsere Stimme wird dann sehr wahrscheinlich relativ klein sein, weil ein Land, das das Ganze nicht anwenden wird, da wird man erstmal sagen, okay.
Es wird wesentlich auf einen Gedanken gebracht, der mal die wiederum Sichtweise etwas ändert. Geht es denn darum, dass wir eine Stellungnahme in London einreichen oder Brüssel und ob wir da gehört werden oder nicht, ist es nicht ebenso, jetzt problematisch wegen des Vorzeichens, aber ziemlich nachgelagert, dass man in Deutschland sieht, ob wir uns dazu äußern oder nicht. Denn gerade wenn Sie sagen, dass das IDW sich dazu äußert, dann sagt wieder der eine, das IDW macht was, DSD macht nichts. Gut. IDW macht etwas, was extrem politisch orientiert sein wird und sagen wird, aus den und den Gründen haben wir immer schon gedacht, dass das uns nicht hier in die Küche kommen soll. Kann es nicht auch sein, dass gerade von uns auch erwartet wird, dass wir eine Stellungnahme abgeben und sagen, aus den und den Gründen kommt es uns nicht in die Tüte, würde nicht ein Schweigen auf potenziell auch Verkehrsnahme aufgenommen, dass wir selbst mit dem Schweigen zu sehr schon nahezu Zustimmung nehmen und dass wir nur mit einem konkreten 5-Zeiler, 10-Zeiler, was auch immer, wirklich unserer Aufgabe gerecht werden und unserer Aufgabe ebenso nicht gerecht werden, wenn wir nichts tun.
Ja, wenn wir die Rückfrage schlachten, natürlich auch sagen, dass eben halt unsere Sinne noch klar, dass die Wähler auch immer da Zustellung ziehen wird. Und ich glaube auch, also das war noch auch ein wichtiger Punkt, selbst wenn wir jetzt am Ende zu der Entscheidung kommen, nehmen wir an, wir starten die Umfrage überwiegend, dass wir sagen, nein, auf den Grund, dass wir da nichts sagen, würde ich auch nicht befürworten, sondern dann sollten wir schon einen Brief schreiben und sagen, warum wir uns zu der Sache nicht äußern.
Und mir wäre das definitiv das noch eine Entscheidung, weil das eben interessiert, die Abholer da sollen, was wir mit dem Kunden von alleine haben. Und dann eventuell markiert oder ein falsch. Aber das ist ein Verständnis.
Wenn
Sie
irgendwas zu brauchen? Ich bin der Meinung,
wir sollten uns dazu äußern.
Ich hatte am Anfang gesagt, dass das für mich eher ein politisches Thema, denn ein fachliches Thema ist. Ich sehe den Spagat, der angeführt worden ist, auch. Ich bin der Meinung, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, den zu klären. Ich könnte beispielsweise das okay vom Verwaltungsrat holen und sagen, habt ihr ein Problem damit, wenn wir uns unter Umständen gegen die Öffentlichkeit, also die wahrgenommene öffentliche Frage stellen würden, weil wir das Ding rein fachlich beantworten. Zu der Frage, ist das gegen Gefender oder auch nicht, die definierte Meinung steht nicht nur IFRS drauf, sondern es ist ein Thema der internationalen Rechnungslegung und damit wird das für mich ganz klar in diesem Standardsatz gehören. Die Frage, die ich mir stellen würde, ist, was würden wir denn machen mit dem IERC-Diskussionspapier oder mit Sustainable Reporting oder sonst irgendetwas? Würde ich da einfach sagen, das wendet im Augenblick keiner an, Integrated Reporting ist nicht, deswegen sage ich nichts dazu. Nein, ich denke, wenn wir schon etwas da sehen, dass wir das Mandat haben, dann sollten wir uns dazu äußern. Ja, egal, ob ich jetzt sage, da draußen gibt es Leute, die sind das nicht so sicher. Also deswegen, da würde ich auch wahrscheinlich dann in Abwägung eher dem Vorschlag von Herrn Lieber folgen und sagen, ich würde mir eine Meinung bilden und würde die Meinung raushängen und dann gucken, was passiert.
Ich meine, wir haben doch am 4. September die nächste öffentliche Diskussion in Frankfurt. Gut, was Gruppen etc. pp. Anbelangt, lassen wir mal außen vor. Aber das wäre dann meines Erachtens die Möglichkeit, ohne jetzt mit Fragebogen und Antwort und ich weiß nicht was, alle dazu aufzurufen, dort entsprechend vorzutragen, ihre Meinungen kundzutun oder eben schriftlich sich an das DASC zu richten, wie sie dazu stehen.
Kann man machen, Herr Flöhmann. Wissen Sie natürlich selbst aus vielen öffentlichen Diskussionen, wie die Resonanz auf diesen Aufruf sein wird. Also es kann auch froh sein, wenn wir mehr als 20 Nasen sehen, meistens davon innerhalb der Educative Session und nicht als Bildungsforum. Also die Sorge, die ich eben auch hätte, wäre für mich, dass wenn wir uns um Eingaben bitten, das tatsächlich eher eine verzerrte Veranstaltung wird, weil diejenigen, die das größte Interesse haben, sich da auch einbringen werden, in welche Richtung auch immer. Aber ich glaube nicht, dass wir in irgendeiner Form ein repräsentatives Spiegelbild bekommen werden. Ich will nicht sagen, dass wir das nicht machen sollten. Ich denke sehr wohl, wir sollen den SME dort vorstellen. Das können wir durchaus machen. Ich glaube nur nicht, dass wir das Feedback dort bekommen werden, was wir uns bis dahin erhoffen. Da bin ich eher skeptisch jetzt aus dem, was ich in 10 Jahren im Grunde genommen öffentliche Diskussionen gesehen habe.
Aber mit einer vorläufigen Meinung kann man tatsächlich dann Feedback bekommen, wenn die dann
nicht gefällt. Das ist auch ein Plan, nicht, aber ich muss natürlich sehen, ich muss das abwägen oder natürlich matchen gegen die Leute, die im Grunde genommen da sitzen. Und wenn ich jetzt sage, das ist dann, um mal ein paar übliche Verdächtige zu nennen, Herr Schwellmann ist typischerweise dort, ja. Ich habe jemanden aus der DZ-Bank, der da sitzt, es ist typischerweise Herr Fiesler da, der wird vielleicht ein paar Notizen machen. Es gibt ein paar Leute aus den WP-Gesellschaften, die sagen, ja, besser das als auch kein Urlaub. Also die Motivation der Leute, die da hinkommen, ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen meine ich schlicht und einfach, wir kriegen unter Umständen kein repräsentatives
Das hat nur einen Unterschied. Also ich finde das auch eine Sache, die man überlegen muss. Aber wenn wir schon mal reinschreiben, dann fragen wir danach, sind die Meinungsäußerer zum Beispiel, die sagen, ja, schafft ihr 12 ab, dann fragen wir nach der Meinung, ob die da der Meinung sind. Wir sind ja eher im Schritt vorher, wollen wir uns dazu überhaupt äußern. Das ist schon ein Unterschied. Also wenn wir
zum Beispiel,
dann haben wir eigentlich gesagt, wir äußern uns.
Genau.
Ihr habt ja ein paar Sachen, dann könnt ihr euch dann.
Aber die erste Frage ist, sollen wir überhaupt ein Comment Letter schreiben? Das kann man reinschreiben. Und im schlimmsten Fall werden wir halt für die Tonne produziert.
Also ich denke, beim DSC Vista, da wir vor 3-4 Jahren da die Hauptplayer in dieser ganzen Diskussion waren, ich behaupte einfach, dass sind 5 Briefe, die der DSC schreiben muss. Dann 5 Leute mit der Frage, sollen wir uns da nochmal beschäftigen oder nicht? Die Antwort wird keine 72 Stunden auf sich warten lassen und dann wissen wir, was Sache ist.
Nur wegen des Nein. Wahrscheinlich nicht der ordentliche Due Further ist.
Also ich glaube, das ist ganz klar, dass die grundsätzliche Frage hinaus sind wir oder haben wir auch als Standardsetzer die Aufgabe, uns mit so einem Thema zu beschäftigen, das nicht so auf der aktuellen Tagesordnung steht, sondern aufgrund für uns jetzt für die konkrete Anwendung. In der Abwägung von Ressourcen versus Grundaufgaben muss man hier eine Entscheidung treffen. Ich weiß gar nicht, ob das so zielführend ist, jetzt wirklich zu fragen, draußen, wenn man so will, weil im schlimmsten Fall kriegen wir natürlich 50-50-Antworten, die uns dann auch nicht weiterhelfen.
Ich möchte aber dann nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, es könnte sein, dass es aber auch so gesehen wird von einem oder anderen, mit Sicherheit nicht von allen, dass es richtig ist, dass wir dahin gehen, eine Meinungsäußerung tätigen, dass wir nicht für die Anwendung des IFAS für SMEs in Deutschland sind. Denn wie gesagt, die vornehme Zurückhaltung an der Stelle wird uns eher als Abschlag mit euch hin oder was machen wir da eigentlich? Seht ihr denn nicht, was wir wollen?
Ja, ich glaube auch, die Öffentlichkeit ist natürlich in gewisser Weise opportun. Jetzt sagt man vielleicht, es ist kein Thema, deshalb lass mich in Ruhe. Wenn es dann in 10 Jahren kommt, dann kommt mit Sicherheit die Aussage, ja, man hat sich nicht eingebracht. Also die Öffentlichkeit ist eben auch nicht ganz fair und opportun.
Wenn wir das als unsere Grundsatzaufgabe der Fahrgäste, diese Formel, dann wenn wir das als unsere Aufgabe ansehen und Konzepte und Leitlinien kennen wir noch, da steht es schon auch so drin, dass wir uns damit beschäftigen sollen, noch relativ abstrakt, aber Weiterentwicklung, Finanzberichterstattung und so weiter, steht da schon. Und dazu gehört aus meiner Sicht Beschäftigung auch mit solchen Themen, die ja, entsprechend sind.
Ich bin nicht der Meinung, wir wollen nur Sachen machen, die im nächsten Jahr anwendend sind.
Also, nee, so habe ich Sie nicht verstanden.
Mir geht es wirklich eher darum, dass der Eindruck entstehen könnte, und ich glaube, meine ist jetzt nicht weit hergeholt, dass wenn wir uns dazu äußern und uns damit befassen, dass die Konflikte, die meinen, damit habt ihr letztendlich den Sargnagel.
Das kommt drauf an, wie die Antwort aussieht.
Ich würde eher sagen, es kommt drauf an, was ich sage. Ja, genau. Wenn ich sage, es gibt einen Standard IFRS für SMEs und er ist derzeit nicht anwendbar. Ausnahme Tochtergesellschaften, aber das ist nicht der Fokus. Und es ist aber nicht auszuschließen, dass das Thema auch mal für deutsche Unternehmen relevant ist. Dann wollen wir eigentlich mit eurem Input, sagen wir, in die Diskussion rechtzeitig einbringen. Sehen Sie, wenn ich das so sage, dann ist es auch, meine ich, anders. Und wenn die dann alle sagen, lass ja die Finger davon, dann würde ich sagen, dann kann man hier nochmal überlegen, ob es wirklich Sinn macht, dann was zu sagen. Wenn man zum Ergebnis kommt, ja, dann schreibt man was. Aber sehen Sie, ich sehe das mehr, ich glaube, ich muss denen erstmal sagen, das ist das, was wir unlängst ja auch in einem Gespräch hatten mit dem Verband, Stichwort für die 7. EU-Richtlinie. Ich glaube schon, dass es uns gelegentlich passiert, dass wir uns nicht rechtzeitig in Diskussionen einbringen und dass die Dinge halt dann gemacht sind. Und vor dem Hintergrund würde ich, sagen wir mal, versuchen, die Öffentlichkeit so abzuholen. Das ist alles meine persönliche Sicht, dass ich wirklich sagen würde, man will sich rechtzeitig einbringen, wenn die dann alle sagen, lasst es ja in Ruhe. Sie, oder ich sage es dann so, Sie, ich sage es mal so, ich kann ja auch sagen, wir wollen uns in die Diskussion einbringen, wir haben jetzt gerade ein reformiertes Recht, da ist vielleicht nicht alles perfekt, aber vieles gut. Lass uns doch mal zumindest dann auch so Position beziehen zu den Fragen, dass wir uns zumindest wieder gut in dem nationalen reformierten Recht wiederfinden, weil wir haben ein gutes Recht. Also so könnte ich mir eine Strategie vorstellen. Also es ist genauso,
aber ich finde den Vorschlag genau, dass wenn man nach draußen geht, vielleicht tatsächlich schon, weil ich habe jetzt den Eindruck, das ist hier schon so, dass die meisten sagen, ja, eigentlich glaube ich schon, man sollte sich mit dem beschäftigen, wenn es mal kommt, dann haben wir zumindest was gesagt. Dass wenn man jetzt eben mal die Konflikte befragt, dann auch mit dieser Meinung reingeht und sagt, ja, wir sind der Meinung, wenn es denn, wir wissen, im Moment ist es kein Thema in Deutschland, so, aber wenn es mal kommt, dann macht es doch Sinn, sich jetzt schon damit zu beschäftigen. Ich meine, mit dieser vorgefassten Meinung, oder mit diesem Ansatz kann man ja noch draußen gehen, auch wirklich da im Endeffekt zu zeigen, eigentlich, wir würden es machen wollen, aber ja, auch im Hintergrund, ja, wenn es in 10 Jahren kommt oder wie auch immer, dann wäre es gut, wenn wir vorher auch mal was dazu gesagt hätten. Mein Punkt ist halt nur der, dass man uns vorwerfen könnte, das mag jetzt uns vorwirft, in dem Moment, wo ihr euch da einbringt, zeigt ihr eigentlich, ja, Deutschland möchte das auch machen.
Meine Meinung. Entschuldigung, Herr Flatter, ich meine, das ist doch nicht richtig. Wenn ich mich einbringe und sage zum Beispiel, ich lehne das ab, wir haben hier in Deutschland was gemacht, das ist viel besser. Das ist doch eine ganz andere Aussage.
Aber es kann deutsche Unternehmen trotzdem treffen, weil.
So, ja, also eine
logische Begründung.
Und ich im Übrigen zu Ihrer letzten Aussage vorhin. Also wenn ich sehe Leasing, Revenue Recognition, also das überzeugt mich nicht, was da gemacht wird. Also das ist nicht advanced oder
Case Account.
Ja doch, aber sehen Sie, wenn ich doch den Vergleich ziehe, also wenn ich ganz ehrlich sagen, da ist das sehr solide. Nee, aber sehen Sie, Herr Flatt, das ist jetzt, Entschuldigung, das ist da, wo Sie herkommen. Und deshalb haben wir uns beim Grundsatzpunkt, da haben wir da auch nicht verstanden.
Aber deswegen frage ich mich ja, warum Sie mit etwas besser nicht sagen können.
Verdrehen die Dinge. Ich sage doch nicht, dass ich es will, ich sage nur, ich sage meine Meinung. Und im Zweifel sage ich, das Billmock ist das Vorbild für den Rest der Welt.
Dass draußen der Eindruck dann entsteht, und ich sage, das ist auch das Letzte, was ich dazu sage, und wiederhole mich dauernd, dass wenn wir uns dazu äußern, ist nicht meine Meinung, aber ich weiß, dass draußen viele dieser Meinung sind, wenn wir uns dazu äußern, dass der Eindruck entsteht, ja, die bereiten den Weg für die Verbesserung. Das ist alles. Das sind meine einzigen Bedenken, die ich habe.
Die Frage ist ja auch noch, aus welcher Perspektive man sich dann dazu äußert. Man kann natürlich sagen, okay, wir versuchen das mit dem Billmock zu synchronisieren und sagen wir mal, legen SME genau auf die Billmock-Schiene. Dann kann es aber auf der anderen Seite so sein, wenn wir das aus einer IFRS-Perspektive sehen, dass wir sagen, wir sehen diese Regelungen aber doch eben als sachgerecht besser, dann laufen wir automatisch in einen Konflikt. Insofern wird das auch noch interessant, wie man dann tatsächlich zu einzelnen Punkten eine Wertung finden will.
Gut, aber dann würde ich sagen, dann müssen Sie eben auch versuchen, dann mal Ihr Gedankengebäude der Full IFRS für Publicly Accountable Entities zu verlassen und zu sagen, für die Unternehmen, die jetzt gar nicht, die betroffen sind, muss ich halt auch mal dann ein bisschen Minus zu dem damals vollen Anspruch machen.
Das ist richtig, das erkenne ich auch an, aber dann muss ich es im Prinzip mir auch so überlegen, wie es auf einer weltweiten, globalen Ebene passiert für kleine Unternehmen.
Richtig.
Und eben nicht nur für den Deutschen, sondern muss sagen, das muss genauso für den Chinesen, für den Brasilianer und für den Indern auch entsprechend anwendbar sein. Richtig. Mit den ganz unterschiedlichen Historien, wo der Wettbewerb auch immer herkommt.
Ja.
Dann nehme ich mal folgenden Anlauf. Wir hätten noch so ein bisschen Zeit, wenn wir nicht das Wort aufhören wollen. Und wir könnten die noch zu einem kleinen Anlauf legen, denn wie auch immer wir den Aufruf machen, also ein bisschen Unterfütterung eines Briefes mit einfachen Vorstellungen ist wahrscheinlich nicht ganz verkehrt. Das heißt, für den Anwendungsbereich könnte ich mir vorstellen, ich mache es rückwärts, das dritte war die Not-for-Profit. Ich habe mich gerade für in irgendeiner Form zu. Und ich verstehe nicht, warum der Ausländer jetzt hier.
Ich glaube, Non-Profit könnte auch relativ klar an seinen Schiedsrichter machen. Ist da jemand anderer Ansicht? Herr Oder, weil ich nicht weiter nicht zugehört
habe. Das muss ich in dem Fall konzidieren.
Wir wollten den mal gut durchschauen, dass der Interview ist ja jetzt.
Das Mittlere waren die Nachkriegszeitleistungen. Wir haben in Deutschland keinerlei Tradition, sondern nur eine sehr begrenzte Tradition, Finanzdienstleister extrem oder Dinge auszudrücken, im Sinne von Finanzdienstleister mit Kapitalmarktorientierung oder so etwas einzusetzen. Womit ich schon indirekt zur ersten Frage komme, wir haben bisher immer damit gelebt, dass Kapitalmarktorientierung das ist, was wir unter dem Begriff verstanden haben. Darüber haben wir uns auch mit Flöck wieder unterhalten, wie das bei der Umsetzung der dritten Richtlinie ist und dass Deutschland im Moment vermutlich mal nicht sich in die Niederungen oder Höhen oder Tiefen oder was auch immer der weiteren Unterhaltung darüber, was Publicly Accountable sein könnte, begeben will, sondern dass wir einfach versuchsweise so lange wie möglich dabei bleiben, dass Publicly Accountable bei uns mit nicht so gleichgesetzt ist, ist man auch die unterschiedlichen Märkte nicht zu fein isoliert. Das heißt, aus der Brille dessen, dass wir dabei bleiben wollen, dass Anwendungsbereiche so gut wie sie sind, wäre für uns ein Anwendungsbereich für den Begriff für SMEs, wenn überhaupt bei nicht gelisteten anzusiedeln. Und da könnten wir uns vorab noch darüber unterhalten, um die Hypothesen weiterzutragen. Sind es im Wesentlichen die Kleinen, die, ich weiß nicht, dass das ganz einfach ist, aber ich bitte um etwas Geduld, die dazu führen sollen, dass wir nachher für einen sehr selbstständigen Ethos für SMEs argumentieren, oder sind es potenziell die Töchter, die weshalb auch immer da rankommen und weshalb der Ethos für SMEs potenziell so dicht wie möglich am Großen sein soll, so schnell und häufig wie möglich an den Großen angepasst werden soll und möglicherweise auch Optionen haben soll, die gegebenenfalls ein Ausflug zu den Finanzinstrumenten in die Großen oder so etwas erreichen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr schwarz-weiß gemalt, aber ich sehe, dass es diese beiden Tendenzen gibt. Und es gibt eine ganze Reihe, die sagen, eher immer im Gleichgang laufen, denn es sind ja auch etwas und eher so dicht wie möglich dran sein. Oder aber eher sagen, verdammt nochmal, es gibt spezifische Interessen und es soll für die Kleinen sein, wenn auch nicht bei uns, aber in Lateinamerika, wo auch immer. Und das führt dann dazu, dass man eher vielleicht wieder darauf kommt, dass auch der SME immer aus dem Anwenderblickpunkt daraufhin untersucht werden soll, ob er veränderungsbedürftig ist oder nicht und nicht eben so von außen etwas reingetragen wird, sondern gesehen wird, wer wendet ihn potenziell an und wer hat welche Dinge, wo etwas weiter verbessert werden soll. Wäre das mal so ein...
Also meines Erachtens sollte es die Kleinen sein, kann ruhig weiter weg sein, aber mit befreiender Möglichkeit, voll IFRS anzuwenden. Für die Konzerntöchter, damit sie nicht was doppelt machen müssen.
Aber das hat einen anderen Schmerz
verletzt. Eben. Stimmt. Und damit...
Ja, da kann man teilweise eben auch viel über Bord werfen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist man nicht in dem... notwendigen Update-Zirkel, wenn sich bei IFRS groß immer was ändert, genau mitzuziehen, sondern man kann eben auch erstmal etablieren, naja, warten wir erstmal die Implementierungsphase ab und den ersten Post-Implementation Review und machen dann ein bisschen Cherry-Picking für die Kleinen. Also jetzt mal ganz drastisch formuliert. Das entwickelt sich natürlich eventuell sehr stark auseinander. Man müsste sogar eigentlich beim IFRS-Board ISB-Board nachfragen, seid ihr sicher, dass ihr dazu nicht irgendwie ein spezielles Subboard oder sowas braucht? Ja, ja, damit ihr euch hinterher noch gegenseitig versteht, aber in so eine Richtung geht man auch nicht. Hauptsache, wenn dann weltweit einheitlich. Das ist das Wichtigste.
Ich könnte noch ganz versuchsweise kurz einbringen, bei Ethernet auch jemand, das ist schon klar, wer eigentlich einfach eine Implementation Review 2009er Business für SMEs gemacht werden, denn wenn wir sagen, dass es sonst postmöglich ist, glaube ich, es war ein Review sein muss, um überhaupt auch an die Großen heranzugehen, ist die Logik nicht ganz von der Hand zu halten. Sei denn, wir wollen bei uns keine Implementation Review machen.
Ja,
den Punkt, den ESB hat das schon angesprochen,
das ist mir egal, wenn ich dazu Stellung nehme, dann.
Genau. Ich wollte noch an meiner Seite als dementsprechend anmerken, der Punkt wurde bereits diskutiert, aber in der Tat, ein Comprehensive Review ist in der Tat an dementsprechend relevant, wenn man sich dazu äußert und sagt, das war, und das war meines Erachtens auch eine Entscheidung, die nach dem Rücklauf von dem Fotograf gefällt wurde. Also in dem Sinne würde ich mir sehr diese Entscheidung dann nicht nochmal der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, sondern in dem Sinne ist es in der Tat ein Spielraum, dass man dann dementsprechend auch mal die Sachlage vorträgt. Aber nur nochmal ganz, ganz kurz, also, das wurde schon diskutiert, diese Ablehnung.
War das Dings? Ich habe so verstanden, dass abgelehnt wurde, dass man einzelne, mit der Begründung, dass ich hier einzelne Ecken sich Berry Picking lese, ich sage, Feinische Instrument, nein, hier ist 39, aber für den Rest wende ich nicht für IFRS an, dass dann die Vergleichbarkeit irgendwo hier in Frage gestellt wurde. Ich würde mich auch eher so sehen, entweder oder, wenn er von links rechts und nicht in der Mitte drin. Vielleicht wäre das auch nochmal ein Zusatzargument.
Zweitens glaube ich, dass man eine weitere Dimension mit reinbringen muss. Der erste Punkt, wo bin ich der Meinung, dass es ein Nachziehen geben sollte? Wir haben hier Ferreiro als Beispiel drin. Also was ich ungern sehe, wäre, dass da draußen mehrere Ferreiro, Asset und sonstige Definitionen rumfliegen. Ja, also warum soll ein Asset anders definiert werden hier als ein Star? Dass die die darauf aufbauenden Folgen, wie will ich dieses Asset dann ansetzen, anders geklärt werden können, ist für mich eine zweite Frage, aber der Begriff sollte einheitlich. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, wenn es um rein terminologische Änderungen geht, also Methodiken praktisch, dann würde ich die komplett durchziehen. Alles andere würde ich im Grunde genommen in einen zweiten Block packen und den kann man nun wie folgt beantworten. Ich kann entweder sagen, ich betrachte SMEs als Standalone. Wenn ich so vorgehe, dann sehe ich keinen Grund, warum es ein pflichtweises Nachziehen geben sollte. Dann würde ich sagen, sind die SMEs wirklich ein eigenes Regelwerk und Ende Gelände. Dann brauche ich überhaupt nicht mehr auf die dicken Standards zu gucken. Ich kann aber...
Wie ich überall gucke, gibt es
verbessern. Genau, genau. Es gibt aber einen zweiten Punkt und den, glaube ich, sollte man nicht ganz außer Acht lassen. Der IASB hat damals ja auch nicht deswegen die Andockung an die großen Standards so eng gewählt, weil er gesagt hat, er möchte vermeiden, dass die Burden zu groß wird, wenn es zu einem Blocking kommt. Das heißt, wenn jemand im Grunde genommen irgendwo die Schwelle überschreitet und auf einmal eben doch publicly accountable wird oder umgekehrt, dass er dann im Grunde genommen jedes Mal alles komplett umdrehen muss. Ja, sodass man sagt, wir sprechen im Grunde genommen schon noch über die gleichen Konzepte und die gleichen Grundlagen und der Anpassungsaufwand, der dann erforderlich wird, der hält sich noch irgendwo in Grenzen. Wenn man das als valides Argument sieht, und das kann man natürlich durchaus machen, ich denke jetzt tatsächlich vielleicht sogar auch an die brasilianischen Tochtergesellschaften unserer deutschen Mutterkonzerne, da mag das ja dann als Punkt auch so sein, wie stark soll im Grunde genommen das Regelwerk von Tochtergesellschaften abweichen von einer Mutter, die nach Full IFRS bilanziert?
Dagegen spricht natürlich, ja, dass die IFRS das Small dann wieder konterkarieren, weil sie dann vielleicht zu viele Elemente drin haben, die wieder überfordern. Es soll ja so einfach wie möglich sein.
Klar, aber das ist dann eben, das ist ja genau die Abwägungsfrage. Deswegen sagte ich, glaube, man kann das nicht einfach mit Schwarz und Weiß beantworten, weil die Frage, was ist die Ausgangsbasis, eben etwas anderes ist. Wie gesagt, wenn ich ein Standalone-SMI habe, dann würde ich im Grunde genommen sagen, spielt diese Frage, wie nah bin ich an den IFRS, eine untergeordnete Rolle. In dem Moment, wo ich im Konzernverbund bin, sieht die Sache völlig anders aus. Das Problem ist, ich muss mich ja wahrscheinlich für eines von beiden entscheiden. Also,
aber ich erreiche, eigentlich habe ich doch nicht mehr die Kernzielgruppe, wenn ich eine Konzerntochter bin. Die IFRS sind eigentlich, ich sag mal, vornehmlich User, also Analysten geprägt. Wenn ich eine Konzerntochter bin, die aber zu 100% unter einem Mutterunternehmen hängt, dann habe ich per se diese Sichtweise, wozu sich eigentlich die Standards, sagen wir mal, adressieren, ist nicht mehr gegeben. Was meines Erachtens dann eben auch bedingen würde, dass ich bestimmte deutliche Erleichterungsregeln an einigen Stellen haben. Wenn ich nur noch Rechnung legen muss, um formal in irgendeinem Register hinterlegt zu sein und vielleicht noch einige Zusatzinformationen habe, die nach Landesrecht, Arbeitnehmern oder sonstigen dann eben zugutekommen müssen.
Das ist richtig. Ich denke jetzt an der Stelle tatsächlich weiter. Was machen Sie mit Ihren Tochtergesellschaften, die nach Landesrecht eben nur relativ geringe Berichtsanforderungen haben, die aber eine subsidiäre Berichtspflicht gegenüber der Konzernmutter haben? Je größer dort die Schere ist, desto mehr erhöhe ich dann praktisch doch wieder die Reporting-Bürden. Ja. Weil die Tochterunternehmen dann eben nicht nur sich auf das kleine Set verlassen können, sondern zusätzlich anfüttern müssen.
Ja, aber die müssen ja eh immer alles auf Full-IFRS anfüttern.
Richtig, aber der Gap ist natürlich deutlich geringer, je näher im Grunde genommen die Small-IFRS an den dicken IFRS dran sind. Das ist ja genau das Argument, was der IASB seiner...
Ja, aber dann mache ich das ja im Prinzip immer nur für die Prämisse, dass ich dann doch wieder einem Großen zugehörig bin. Und meinem Verständnis nach möchte man das ja eben gerade als Alternative haben für diejenigen Unternehmen, die jetzt nicht in einem Großen verbunden sind. Und da müsste ich da eigentlich schon klar kappen. Also insofern...
Dann müsste man aber, glaube ich, das auch wirklich als Prämisse voranstellen und müsste aber gleichzeitig wahrscheinlich auch nochmal eingehen auf dieses Flip-Flop-Argument, was der IASB damals ins Feld gezogen hat. Denn wenn ich das im Grunde genommen widerlege, dann glaube ich, ist die ganze Gesprächsbasis eine andere, weil es dann für mich auch keinen nachvollziehbaren Grund gibt, warum ich überhaupt auf die Großen gucken muss.
Wie wird mit denen zum Beispiel die Fallwanderung betrachtet? Wenn wir die Abfangframe arbeiten, dann hat bei den qualitativen Charakteristiken ja auch nachgebessert. Hier ist das Ergebnis auch zum Beispiel mit Reliable-Kriterien in Qualitätskarakteristiken. Die SB-Frame würde es ja nicht dabei auch setzen, in Verified. Ist da dementsprechend auch nachzuziehen, weil diese Zeichen als diese Grundsätze haben, und dementsprechend Hochzug anzusetzen sind in der Bedeutung? Oder sind diese Sachverhalte?
einfach noch hinzu, bei der Terminologie, wie jetzt zum Beispiel Joint Ventures, würde dann dementsprechend, wenn man sagt, okay, terminologisch hat sich ganz klar etwas geändert. Würde man sagen, aber okay, bei den Joint Ventures, die eigentlich bei Zero, bei den SP-Standards ist, ist eigentlich okay, zu diesem Bereich, müsste man dementsprechend dann den Fall des Standards umschreiben oder
Also ich glaube, der zweite Punkt ist der einfache, der sich beantworten lässt, weil es da um die Bilanzierungskonsequenz geht. Die, würde ich sagen, kann ich abweichen regeln. Was die Terminologie angeht, wenn ich jetzt tatsächlich sage, das, was vorher Joint Entity, Joint Venture hieß, heißt jetzt Joint Arrangement und Joint Venture würde etwas anderes bedeuten, dann bin ich der Meinung, sollte man diese terminologische Änderung nachziehen, aber auch nur dann. Zu der Frage, wie das mit dem Framework aussieht, würde ich an der Stelle sagen, dadurch, dass der IASB ja praktisch Teile des Frameworks in IASB mit untergebracht hat, gibt er damit einen eigenen Rahmen vor. Die Frage ist, wie nah will er diesen Rahmen halt an großen Buch orientieren? Wenn er da sagt, das ist ein Standalone-Document, würde ich auch sagen, gut, dann interessiert mich auch nicht, was die im Grunde genommen im Framework beim Großen machen. Bis auf diejenigen Dinge, wo ich eben tatsächlich wieder in der terminologischen Ecke bin. Also wenn wir zu den Elements kommen beispielsweise, dann fände ich es unschicklich, wenn ein Asset eben im IASB-Framework anders definiert würde, als ein Asset im Small Gap Buch. Da würde ich neu... Sehe ich nicht als so entscheidend an. Ich weiß aber auch, dass ich in der akademischen Community da etwas alleine stehe, weil ich glaube, dass vieles von dem, was... in der akademischen Welt sehr stark diskutiert wurde, nämlich dass der IASB die Reliability hinten runterkippt, nach meinem Dafürhalten weder so gemeint gewesen ist, noch praktisch so belegen lässt. Man hat halt eine andere Terminologie gewählt, das mag als billiger Bauernfingertrick angesehen werden, aber ich würde trotzdem sagen, am Ende des Tages hat sich so viel eigentlich nicht geändert. Ja. Ich glaube eher, dass wir ein anderes Verständnis von Reliability am Anfang hatten. Deswegen ist uns das so als Change aufgestoßen.
Frage, wie das bei dem Standard-Setting
wäre, wenn man sagen würde, man will diesen stärkeren Marktbezug nicht, dann würde für mich daraus folgen, dann nennt das Viech im IFRS für SMI halt anders. Dann nennt es halt nicht mehr Value, dann nennt es wie auch immer zeitverdienter Wert.
Aber dann ist es deutsch. Ja, aber der Schaden daran ist, dass man das auf viele Tage bekommt, aber ständig ist der Schritt gesamten Wert.
Ja.
Das heißt, wir müssen dann einmal entlang gehen?
Ich glaube, so viele sind es nicht, wenn ich mir das überlege. Also diese IAS-1-Änderung zum Beispiel, würde ich sagen, no way, das ist eine Bilanzierungskonsequenz. Ja. Fair Value würde ich sagen, ja, da muss man wahrscheinlich mal reingucken. Joint Venture würde ich sagen, das Accounting nicht zwingend, aber die Terminologie, die muss man wahrscheinlich tatsächlich einmal prüfen, ob es da etwas gibt.
Wenn ich auf S4 zurückkommen darf, das ist, ob der Interstate letztendlich nachgezogen werden soll. Habe ich gestern noch die Idee vertreten, dass der IFRS 10, wie wir gemerkt haben, viele Probleme mehr im Finanzdienstleistungssektor bringt, dass der potenziell hier nicht so prevalent ist und dass insofern das möglicherweise nicht so dringend ist.
Ich habe mir die gleiche Frage für S5 im Übrigen gestellt. Also was würde es eigentlich einem SME bringen, IAS 39 anzuwenden, wenn wir sagen, der Standard verursacht vor allen Dingen großen Aufruhr bei den Finanzdienstleistern, die sind ja nun gerade rausgenommen auf dem SME-Standard. Also wenn ich jetzt sage, ich habe da normale Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, ob die nach IAS 39 finanziert werden oder nach dem Markt, dann ist das eigentlich relativ grob, wie geht es anders aus.
Ich muss auch vielleicht klarstellen zu der Frage
S5,
da dass die Fragestellung sich hier Erläuterung explizit darauf bezieht, ob man diesen Verweis auf die IFRS 39 entsprechend rausnimmt, weil das wirklich der einzige Verweis auf die Full IFRS ist. Und da ist wirklich die Fragestellung nicht gegeben oder war wirklich nicht sagen, übernehmen wir IFRS 9, weil wurde auch erläutert, dass das auch gegenwärtig
man dementsprechend wirklich auf Basis des Standalone-Gedanken wirklich eine eigene Sektion für die ganze IFS implementieren. Die Frage war jetzt nicht
inhaltlich in der Natur, sondern war wirklich
Querverweis, ja oder nein, also die Verbindung zu den Schulalternativen. Es gibt beim Festtag zum Beispiel, also wenn Sie mal zusagen, kam ein Kommentar noch hin, also wenn man jetzt zum Beispiel die, sozusagen die IFS also nicht nachzieht, ob ich dann da gar nicht so einen Marketing-Effekt dann, wo sich dann falsch widerspiegelt, wenn man sagt, IFS, also, wo das dann nach vorne zu globalen Marken von IFS, wenn man sagt, IFS-SMI ist ja vermutlich doch ungefähr das Gleiche, dass ich irgendwie unterschiedliche Erwartungen an Nachteilnehmer herangetragen werden, weil ähnlich sagt man ja auch, das öfter, wenn das natürlich diese Kunden in den Trank kapiert sind, so weit es aber nicht in die einzelnen Details der Rechnungsführung geht, dann gibt es das Problem, wenn man sagt, okay, ich verfrage das weiter nicht, okay, das heißt, was für typische substanzielle Unterschiede zum Schulreif das bestimmen können, ist natürlich auch eine Frage, die ja aufgerufen wurde, die man eventuell auch bei einer Kommission berücksichtigen könnte, ob dann dementsprechend die
Und ich würde auch sagen, also ich meine, wenn ich die Wahl habe, einen Audi A8 oder einen Skoda zu kaufen, weil es beides VW-Konzern, trotzdem würde ich davon ausgehen, dass da in irgendeiner Form schon ein Unterschied ist. Also es wäre eine Frage, dass das wirklich dauert, bis ich in irgendeiner Form da so weit bin. Zu der Frage mit der Übernahme, ich könnte mir vorstellen, dass damals der Querverweis noch einen anderen Grund hatte. Bei IAS 39 war relativ klar, dass sie im Grunde genommen weitgehend ins Cost-Treatment hineinkommen, während der IFS für SME so geschrieben ist, dass praktisch die Fallback-Lösung immer verwendet ist. Und dass sie praktisch positiv nachweisen müssen, dass sie eine Ausnahme erfüllen. Und das war für viele eben doch recht unappetitlich, wo man gesagt hat, Mensch, wollen wir es denen nicht andersherum einfacher machen. Wenn Sie mich fragen, wie würde ich das lösen, ich würde den Querverweis rausnehmen, ja, auf jeden Fall, weil ich sage, ich glaube an IFS als Standalone-Produkt, also IFS für SMI als Standalone-Produkt, aber ich würde die entsprechenden Passagen in dem Kapitel ändern und würde dort praktisch die Logik auch umdrehen und sagen, wir gehen mal davon aus, dass du grundsätzlich Cost-Treatment hast, aber in folgenden Fällen ist Fair-Value-Treatment angezeigt. Das, glaube ich, erreicht den gleichen Effekt.
Hat allerdings das Problem, dass diese Fragen auch dementsprechend schon mal im Original der Rest von dir ist, dass ein diskutiert wird und ausführlich, also in der Paragraph F9, F10, F12 und F14, und dabei gibt es konkrete Fragen, die gerne Regelungen, die in den Full-IFS bestehen, die da also für die IFS-Regelungen ausgeschlossen werden, ob man dementsprechend wieder die Option einarbeitet, wenn er sich auch zulässt, kommt wieder zurück auf den Gedanken, sollte der IFS dann kein Standalone-Dokument sein oder sollte nicht generell auch die Rückgriffsmöglichkeit haben, eben die Full-IFS für SMI-Unternehmen zu übernehmen. mit dem entsprechenden Reichtum auf den anderen Vergaben, dass man natürlich wesentlich präziser auf anderen Vergaben macht. Also man hat eben gesagt, also, das ist jetzt nicht unbedingt sehr attraktives für australische Unternehmen, die gewisse Finanzierungsmöglichkeiten dann, die sie gerne dann durchführen würden, entsprechend ausgeschlossen sind, obwohl sie halt für die Full-Access zulässig sind. Und nicht umsonst war halt gerade diese Argumentation ein großes Argument, warum man sich gegen den Full-Access entschieden hat, für die das Reduced Disclosure Framework dann am Weg, dass man halt sagt, okay, Full Recognition Measurement aber abgeschwächt ist, glaube ich, jetzt. Also insofern stellt sich jetzt hier die Frage für IFRS besser geht, ob man letztendlich die Institutionen, die halt für die Full IFRS gelten, dass man sie auch unterschiedlich übernehmen sollte, für IFRS.
Gut, wenn man sagt, dass die IFRS für SMI eine Erleichterung gegenüber den Full IFRS sein sollen, dann versteht man tatsächlich nicht, weshalb Wahlmöglichkeiten nicht gegeben werden. Wobei ich persönlich zu der Antwort ein Nein setzen würde, weil es mir schlicht nicht gefällt, weil ich schon gar nicht verstehe, weshalb das noch nicht längst aus den Full IFRS rausgeflogen ist. Aber das ist... Das ist wahrscheinlich kein gutes Argument.
Ja, ich meine, es ist grundsätzlich die Frage, es kommt zwar vielleicht aus einem Haus, ich meine A8 und Skoda, aber wenn, dann soll es einheitlich aussehen. Also dann kann ich nicht die Skoda-Teile in meinen A8 einbauen oder umgekehrt, besser gesagt die A8-Teile in meinem Skoda, weil dann passt es nicht mehr. Ja.
Also man könnte daran arbeiten, in Full IFRS das Wahlrecht zu streichen, damit das wieder in sich passt, die Mechanik.
Die Frage ist, muss es eigentlich überhaupt? Würden wir nicht im Grunde genommen eigentlich unsere eigene Sichtweise konterkarieren, wenn wir jetzt sagen, alles das, was in den Großen ist, soll auch in den Kleinen sein? Das Hauptargument sollte ja gerade sein, nein, wir wollen ein Standalone-Werk. Und wenn in diesem Standalone-Werk mehrere Optionen möglich sind, dann ist mir egal, was in den Full IFRS ist, beurteilt das Standalone eben vor dem Hintergrund der SMEs und sonst nicht. Also würde ich es beantworten. Die Tatsache, dass da hinten noch irgendwelche anderen schicken Dinge drin sind. Also ich glaube, man muss am Anfang einmal die Weiche tatsächlich stellen und sagen, wollen wir ein Standalone-Produkt ja oder nein? Und wenn man da gesagt hat, ja, wir wollen eins, dann sind sämtliche Verweise auf das große Buch, ob es Rückverweise sind, ob es Kopien oder Optionen sind oder sonst individuell zu beurteilen, aber nicht deswegen zu übernehmen oder abzulehnen, weil sie im großen Buch drin sind. Also. Genau. Eben.
Der Obst macht was draus. Boah.
Wie lange ist das vielleicht der Ohr? Ich meine, direkt mal gucken wir hier raus. Und nach meiner Uhr ist der 17:50. 40 Minuten?
Wollen wir von hier aus direkt hin oder?
Nee, eigentlich nochmal.
Ja,
das wäre
dann
ja, nee, das sag ich.
Frage S11, S13. Ich glaube, Information eingeführt, aber doch relativ offensichtlich, weil so viele Fragen gestellt werden. Zum einen halt hier eine Frage, ob letztendlich hier bei der Abschreibung von jemandem Vermögenswerten und nicht letztlich das Wissen weit geschätzt werden kann, ob man abweichen könnte bei der Prämisse, dass man hier wieder abschreiben muss. Also gegenwärtig ist all die Regelungen hier festhalten, die so, dass wenn sie halt
wenn er nicht verlässlich am Use Life für Assistential Asset sozusagen abschätzen können, dementsprechend die Pflicht sind, noch 10 Jahre abzuschreiben. Dass das natürlich auch in dem Kontext von Firmenwert abschreiben, war natürlich auch eine Konsequenz, dass der Firmenwert von 10 Jahren ausschließen wird. Hier ist letztendlich das Problem, dass ich hier mit dem Buchrecht nicht in Einklang stelle mit der Gutsabschreibung über 10 Jahre. Und meines Erachtens ist halt auch dieser Paragraph 7 zu lesen, ob letztendlich hier von der Formulierung abgewichen werden kann, hier, um halt abweichen kann von den 10 Jahren, wenn man halt im Englischen ist es formuliert, the life shall be pursued to be 10 years unless can be justified. Also die Frage, ob letztendlich hier man von der 10-Jahres-Regelung konkret abweichen darf in gewissen Fällen oder nicht. Die zweite Frage, die sich daran anschließt, ist eigentlich auch gerichtet an die Hinweisung, geht es halt darum, gegenüber Eigenkapitalnehmern, sondern auch eigene Anteile, ob man die jetzt dementsprechend ausweiten darf, auf der Aktivseite, gegenwärtig ist es nach dem 30. Tag. Dementsprechend aber hier von der EU-Verordnung, also der Country Director, ist halt vorgesehen, dass man diese dementsprechend Anteile, also diese Steelbooks, auf Anteil Shared Capital als ein Asset bilanzieren muss. Und die müssen auch hier einen Konflikt mit dem Country Director dann besteht. Also in diesem Sinne sind halt diese zwei Fragen aufgestellt. Jetzt grundsätzlich die Frage an den Fachausschuss, ob die Regelungen gegen der Gewerkschaftsseite hier ausreichend sind oder ob man wirklich auch hier von der 10 Jahre Abschreibung für Gutwill auch abweichen sollte oder dürfte oder könnte. Und auf der anderen Seite ist eben auch die Frage der Preismaße hier, ob dementsprechend auch hier besser so angepasst werden sollte, letztendlich auch mit der
zu der zweiten Frage 13 kann ich versuchen, heute sehr schnell erklären, dass gestern eine wilde Diskussion entstanden ist, weil der ein oder andere wieder kam, wann er denn bereits eingeforderte Zahlungen dann doch letztendlich als Forderung bilanziert, weil wenn ich einmal eine Forderung habe und die auch eigentlich durchsetzbar ist, ich doch eigentlich das volle eingezahlte Kapital in dem Sinne habe, nur die letzte Cash-Zahlung noch fehlt, dass ich bitte doch nur dann saldiere, wenn ich eben noch nicht eingefordert habe und es auch noch nicht einforderbar ist, mich nur dann das Netto ausdrücken. Und dann kamen unterschiedliche Vorstellungen dazu, wann etwas ein Issued Capital ist, wann etwas auch kein Issued Capital ist, wann ich weiß nicht was ist, und dann irgendwo ist letztendlich untergegangen, dass da irgendwas mit der Richtlinie nicht übereinstimmend sei. Da hat Herr Dr. Armstrong noch immer so schön gesagt, er hat ja in Bilbocken auch mehr oder weniger alles nach rechts oben geschoben, mit Notfalls rückgängigen Vorzeichen, und hat dann gesagt, und deshalb hatten wir auch in unserer Stellungnahme dazu nicht gesagt, das ist der Unterschied, weil wenn wir in Deutschland die Richtlinie so umgesetzt haben, werden wir in Deutschland tun, zu behaupten, dass es nicht richtlinienkonform sei. Das ist also mit anderen Worten ein Punkt, wo wir mit Sicherheit nicht auf große Barrikaden gehen werden. Insofern haben wir vielleicht die 13 Mal schon vorsichtig abgehakt.
Die 11 ist doch auch ganz einfach. Aber der Vorschlag von der DDR kommt, dass man genau diese Behandlungsweise auch in den Vorleitungen bezahlt wird. Also wer interessiert, der jener, der sich halt auch mit dem Thema kommt.
Ja, die sind schon dran.
Also insofern, ich glaube, man kann die Frage wirklich mal als Konvention beantworten. Ob man eine Frage, die Abschreibung richtig oder falsch ist, ob das 10 Jahre, 5 Jahre, 20 Jahre sind, who knows. Ich würde mal an der Stelle sagen, als wir das damals diskutiert haben im Rat, hatte ich vorgeschlagen, ich würde im Zweifelsfall entweder eine sehr kurze Abschreibungsdauer nehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es zum Entfernen kommen kann, während ich am Anfang relativ viel wegkomme. Oder aber ich muss auf jeden Fall eine Regelung auf Prüfung außer Verhandlung der Abschreibung auch testen. Das kommt mir in meiner Diskussion zu kurz. Auch im HGB kam mir das zu kurz. Ja? Jeder hat nur gesagt, ich muss gut fahren, mit die abschreiben, aber es gibt auch noch so etwas wie Autobahn, mit die abschreiben. Und so würde ich sagen, gut, dann können wir uns Gedanken darüber machen, ob wir den Impairment-Test modifizieren wollen, der dann irgendwann auch noch zusätzlich notwendig ist. Aber es ist ja nicht nur die einfache Frage, wollen wir 10 im Jahr oder nichts.
Ich glaube, das konkrete Problem war, was halt hier konkret gesehen werden zwischen dem EU-Recht und also in den 5 Jahren und in den 10 Jahren, die wir in der Netzwerk sind. Dementsprechend gewisse, es gibt auch Meinungen, die sagen, dass es auch gegenwärtig abgedeckt werden würde, das irgendwie abzuschreiben, könnte man dementsprechend sagen, dass man wieder mit der Bewährungsbedarf sieht, und dass man halt dann das Geld auch in diese Richtung schon immer so gehen, aber das hat man
angekommen. Weil wir schicken sie als Anlage, denn der ist ein Samen, der aufgehoben wurde.
Ja,
aber die Botschaft war ja, es ist richtlinienkonform.
Damit gehen wir zu den nationalen Steuern. Dazu würde ich gerne sagen, dass ja bei der Bildung und es ist auch immer wieder in der Rede diskutiert worden, ob man die Kleinen nicht von solchen Teufelsdurch befreien soll.
Ja.
Und es sind gestern viele Stimmen laut geworden, die insbesondere die Wirtschaftskonferenz, die Abwischung, die nicht mehr ganz zahlreich sind, aber doch noch einige, die kritisieren wird. Man hat doch aus einigen Ecken, nicht zuletzt aus Großbritannien erzählt, Latenzsteuern, die Latenzsteuern her, aber also diese Rückstellung für Latenzsteuern, die wird man schon ganz gerne sehen und man fände doch, dass Rückstellungen doch angesagt werden. Das heißt,
ich bin nicht aktiv. Also,
was natürlich klar ist, man hat damals im vorauseilenden Gehorsam ein paar Varianten von IS-12 umgesetzt, die nachher im Großen Ding umgesetzt worden sind, weil Paul vor sich hergelaufen ist und dann nicht gemerkt hat, dass keiner hinterherkam. Insofern ist das, was im Moment in dem etwas für ist, es steht sowieso was anderes, als was IS-12 drin steht.
Ja, das ist aber die Frage, dementsprechend, ob man jetzt hier einen Anpassungsbedarf sieht. Das ist so ein Entwicklungs- und die Regelungen, die hier etabliert sind, haben sich bewährt. Kein Anpassungsbedarf. Sehen Sie das nicht gut?
Oder wie ist die Regel? Wie ist die Regel? Wie ist die Regel dazu?
Im jetzigen SME-Standard.
10 Jahre flat.
Das heißt 10 Jahre flat.
Bei Latenzsteuer? Bei Latenzsteuer? Nicht gut wirken.
War schon weiter.
Nur weiter.
Vielleicht auch noch etwas.
Flat Tax durch die Hintertür. Egal was da steht, ich bin für aktive und passive.
Nur aktive.
Die Frage wäre grundsätzlich, wenn man
sagt, aber keine Abzüge.
Dieser Nachziehgedanke bei den für Alters, dass man wenn halt der Spread zu groß wird, wo ist dann letztendlich der Punkt gegeben, ist zum Beispiel der Fall, der ich kann, das ist das schon so ein Punkt, wo man sagt, da ist der Unterschied schon zu groß, dass man sagt, sollte man konzeptionell gleich ausrichten, ansonsten wird man halt auch investiert in die Anpassungskosten oder der Aufwand letztendlich ist zu groß, auch wenn man die ASD, weil das kann so immer als sichtbar.
Die Unterschiede sind, dass damals einige Ausnahmen gestrichen werden sollten, wann man den Latenzsteuer ansetzt. Das heißt, in mehr Fällen muss angesetzt werden.
Also die grundsätzliche Temporary Difference Antwort ist der gleiche, wo man halt gewisse Ausnahmeregelungen zum Erdbeben gestrichen. Aber grundsätzlich ist die Frage halt, man hat nicht die gleichen Regelungen. Ab wann ist das nicht der Punkt, wo man wirklich wieder sanieren würde oder
sollte man wirklich sagen, nein, es wirklich nicht mehr. Kann man ja auch nicht nur grundsätzlich die Erwartungen oder die Zahl zu machen. Einige dieser Exemptions, das waren die Ausnahmetöchter oder nicht Ausnahmetöchter, wo man sich an die Effekt anschließen wollte, wo wir immer gesagt haben, klar, was hier als Ausland zu machen, 95% potenziell Ausland.
Weil das ist wirklich einfach zwei Fragen.
zu den speziellen Fragen, die nicht technisch sind, aber die eventuell auch von Kameraschützen genutzt werden wollen. Zum einen geht es grundsätzlich um die Frage, ob noch andere spezielle Punkte in dem Da ist die Frage, sollten künftig noch weitere Regelungssektionen aufgenommen werden für diese massiven Sachverhalte, oder ist das endlich die vorgesehene Sektion, die man schon Zeit hat? Oder wird das Regel jetzt nicht ausreichend, oder sollte man künftig noch über weitere Kapitel nachdenken, die man hinzufügen könnte? Ich glaube, wenn man sagt, dass man zur Zeit hier keine Implementierung von mir hat, ist es auch schwer, da die entsprechenden Aussagen zu treffen. Die andere Sache wäre halt die Frage 20, are there any additional issues that you would like to bring to the hospital attention on the requirement of the section of the study? Also hier könnte man meines Erachtens grundsätzlich noch anbringen, die Punkte, die ich gerade schon in der Diskussion erwähnt habe. Also wenn man sich einfach mal anschaut, was zwischenzeitlich passiert ist zwischen 2009 und jetzt mit dem Full-IFS, wenn man sich dann anschaut, wie wenig Fragen noch ob man nicht sich grundsätzlich auch zum Beispiel von Seiten der CSB dazu Stellung nehmen sollte oder Erläuterung, warum man halt einige Änderungen eben gerade nicht in die Frage aufgenommen hat, beziehungsweise warum man denkt, diese Änderungen nicht gut zu übernehmen. Also wenn man ja dann angeht, DS1, der Split beim Income Recycling zwischen Preis und CDF Recycling oder nicht, wenn man sich gerade anschaut, dass halt eventuell mehr Positionen in das OCI kommen könnten, wenn man halt die Überdächtigen wieder mit aufnimmt, als mögliche Option, ist schon wieder die Frage zu stellen, ob dementsprechend hier auch im Ausweis etwas passieren sollte. Und wenn man halt auch gerade anschaut, dass die Änderungen in DS1 zwar eigentlich nur den Ausweis anbelangt, aber grundsätzlich eine Rückmeldung in den schon ein Abzeichen, dass hier gewisse Kosten entstehen würden bei dem Splitting. Ist grundsätzlich auch zu überlegen, warum letztendlich hier diese Fragen nicht aufgenommen und keine Flugführer in der Zeichnung. Es ist ja von meiner Seite halt ein Vorschlag zu machen, dass man hier eben gewisse Punkte erfragt, warum gewisse Sachverhalte eben nicht sich in der Request und nicht widerspiegeln. Ansonsten von Ihrer Seite noch, wie man hier zu den einzelnen
Planerklärung gibt es ja schon. Planerklärung gibt es ja schon.
Nur bei den Fragen ist grundsätzlich die Frage, die auch am Anfang gestellt
wird. Es kommen bei Financials etwas bei der SME häufiger vorkommen.
Ja, ich sehe ihn kaum, aber die Frage ist, ist das dann eben durchaus eine Sache, die man bei SME vielleicht mal klären
kann. Warum denn im Grunde genommen, wenn ich sage, ich habe eine natürliche Person, die hat zwei Gesellschaften und die beiden Gesellschaften machen jetzt in irgendeiner Form mit
Könntest du das einfach nur in der Tat, wenn es schon Schulzeug oder Computer kaputt wird, darunter unterbringen, dass man sagt, dass es eigentlich wirklich eine Art Post-Interpretation-Review geben müsste, weil irgendwo jetzt mal da so im Nebel schauen, kann man machen, man kann akademisch alles Mögliche machen, aber wenn es denn akademische Leute gibt, die das Ganze anwenden, werden
befragt.
Die beste Ressource, um mal zu gucken, ob sie damit klarkommen. Bitte unter Angabe der Anzahl der Mitarbeiter zusammenzuhören.
Die Frage ist, wie in Brasilien in der Milchstandard anfängt. Nicht überall, wo in der Milchstandard draufsteht, die sagt. Nehmen Sie mir nicht meinen Glauben.
Vielen Dank.
Ciao.